Die aktuelle Staffel des Podcasts Der Gangster, der Junkie und die Hure heißt ja Leichen im Keller. Und einer, der keine Leiche im Keller lässt, das ist Dr. Marc Benecke. Der macht uns heute das Fenster auf in eine Welt, die meisten von uns nur aus dem Fernseher kennen. Denn er ist ein beim FBI ausgebildeter deutscher Kriminalbiologe und auch forensischer Entomologe. Sein Geschäft sind also Leichen, Leichenteile und auch die Tiere, die sich nach dem Ableben im und am Körper tummeln. Beispielsweise auf dem Seziertisch, im Labor oder unter Mikroskop. An Tatorten liest er Blutspritzer und Fingerabdrücke wie andere Leute eine Zeitung. Darum fragen wir heute mal nicht nach seiner Leiche im Keller, sondern sprechen mit ihm darüber, warum Leichen generell sein Business geworden sind und warum er sich für eine klügere Drogenpolitik und die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt. Zu quasi allem, was wir heute erzählen, gibt's vertiefendes Material auf den Multimedia-Kanälen von Marc Benecke. Ein paar Sachen davon verlinken wir euch aber auch in unseren Shownotes.
Da habe ich noch viele Fotos von, wie ich ohne Schutzanzug an den nicht zu verspurenden Leichen arbeite. Heute auch unvorstellbar. Das ist so wie bei Blutspurenuntersuchungen. Ne? Wenn du da im Raum bist, misst zunächst mal nur den Auftreffwinkel der ganzen Blutspuren und irgendwann setzt sich das aber wie bei Matrix oder so in dieser Filmserie so zusammen, dass du auf einmal das Gesamtbild kriegst. Total entspannt.
Nicht gruselig, 0%.
Doch, das fand ich am Anfang super gruselig. Also eine Höllenerfahrung, die ich niemals vergessen werde. Also da wusste ich, dass keiner da war. Und dann ist an der Scheibe so ein Schatten vorbeigehuscht. Und das werde ich, selbst jetzt, wo ich das erzähle, erinnert sich der Körper noch daran.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure bzw. die Herren. Ich sitze mal wieder am Tisch mit meinen Jungs, wie sich das hier schon so etabliert hat. Zum einen Roman Lemke.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben.
Ein Satz zu dir, wer bist du?
Ich bin der Erfahrungsexperte in Sachen Konsumkompetenz, aka der Ex-Junkie in der Runde.
Schön, dass du da bist. Und
Wollo.
Wollo reimt sich ja auf Pollux. Was? Kommt, helft mir ein bisschen.
Ja.
Wer bist denn du?
Maximilian Pollux. Früher im Gefängnis, jetzt auf euren Ohren.
Auf unseren Ohren, im Ohr drin.
Und wer hier uns so wunderbar anmoderiert hat, das ist Nina Burkhardt.
Genau, die Herrin in der Runde, hauptberuflich Domina. Und glücklich mit euch hier am Tisch zu sitzen. Und wir sind heute nicht alleine, aber wetterbedingt nur in Anführungszeichen zugeschaltet. Dr. Marc Benecke ist bei uns. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hi. Schön, also, dass du da bist. Ja, Max.
Wir sind ja ein bisschen starstruck.
Ja. Yeah.
Also ich bin so ein kleiner True-Crime-Nerd zumindest und beschäftige mich natürlich schon viel, viel länger mit dir, als du von diesem Podcast hier weißt. Und deswegen ist es uns eine Ehre, dass wir dich heute hier haben.
Nicht nur in der True-Crime-Szene, sondern natürlich auch in der Legalisierungsbewegung ist Marc Benecke ein Begriff.
Mhm. Oh, darauf kommen wir bestimmt gleich auch noch zu sprechen. Aber so hervorragend zu uns passt ja aufgrund unseres Mottos Leichen im Keller. Und das sind ja Sachen, über die man normalerweise nicht spricht, die man tief in sich verborgen hat oder in deinem Fall, Marc, auf dem Seziertisch im Labor oder unter dem Mikroskop sieht. Und du näherst dich von dieser Seite den Leichen.
Ja, wie stellst du dich denn noch vor bei den Millionen von Dingen, die du tust?
Ich bin der aus dem coolen Podcast mit den drei coolen Peoplen. Der mal Gast war da.
Hoffentlich wird das dein neuer Spitzname. Du hast nämlich ein paar coole, und zwar Dr. Made oder Dr. Schmeißfliege.
Ja, klar, die Zeitungen machen irgendwas. Ihr könnt aber auch einfach nur Doktor sagen. Ist auch, ja, früher war das so, als es noch Printmedien in großem Umfang gab, also gedruckte Zeitungen und Zeitschriften, die auch wirklich massenhaft gelesen wurden. Da war das noch so ein Ding. Da haben sich die Zeitungen dann sehr, sehr früh schon in den 1990er Jahren halt lustige Namen einfallen lassen, zum Beispiel dieses Herr, weil du bist ja Herrin, ne? Mhm. Und ich bin dann der Herr der Maden. Das kommt natürlich vom Herrn der Fliegen, was wiederum auf ein Buch zurückgeht und einen Film, der super bekannt war und so. Aber das ist heute, glaube ich, nicht mehr so lustig mit diesen Wortspielen. Also könnt ihr gerne machen, aber ich will nur sagen, ich glaube, neue werden jetzt nicht mehr dazukommen, außer ihr denkt euch jetzt noch welche aus.
Also ich glaube, du brauchst gar keine Spitznamen. Du hast ja wirklich unglaublich viel erlebt, auch nicht nur im Bereich True Crime, sondern du könntest ein Reiseblogger sein, du hast berühmte Persönlichkeiten getroffen, also dein Leben ist verdammt spannend und alles ging mal los mit einer Interesse für den Tod.
fürs Leben eher, ne? Ich habe Bio studiert und studiere immer noch das Leben sozusagen da draußen. Also die Leute schicken mir, besonders seit Corona hat das angefangen, immer Bildchen von allen möglichen Tieren oder was sie für Tiere und Pflanzen halten. Und das gucken wir dann gemeinsam an. Auf Facebook kennt ihr nicht mehr, das haben auch Großeltern benutzt und Insta und so weiter. Da wird das zusammen angeschaut. Und
schicken die dir das da random zu einfach?
Ja, super random und macht mega Spaß. Das ist eine der größten Kampagnen, die ich in meinem Leben durch Zufall losgetreten habe. Dieses Tiere angucken. Mittlerweile gibt es das auch ganz groß und ich bin da nur noch sozusagen der, wo dann die ganz seltsamen Sachen landen oder die ganz bekannten. Also Marienkäfer oder so, das kommt dann auch schon mal, ne? Weil die Leute das einfach schön oder faszinierend finden. Aber ich habe Bio studiert und dann habe ich schon, als ich klein war sozusagen, also junger, habe ich mal zusammengeschrieben, warum Sterben in Lebewesen einprogrammiert ist. Das haben wir dann im Studium gelernt oder ich habe es eigentlich eher in ganz alten Biobüchern gefunden. Eigentlich müsste kein Lebewesen sterben. Das ist extra einprogrammiert worden. Also ursprünglich zum Beispiel Einzeller, die können sich ja teilen und die könnten sich ja immer weiter teilen. Da gäbe es noch nicht mal eine Leiche. Da gäbe es dann nur zwei Einzeller. Und irgendwann wurde aber der Tod eingebaut, damit mehr Veränderungen im Erbgut vorkommen können, weil niemand von den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so kann ja wissen, wie die Umwelt in Zukunft aussieht. Aber durch erbliche Anpassungen müssen ja die Nachkommen an die Umwelt angepasst sein. Wenn du aber nicht weißt, wie die Umwelt ist, musst du Zufallsanpassungen einführen. Und das geht mit Sex, indem durch Sex möglichst viel vermischt wird.
So erkläre ich das nächstes Mal, wenn ich Sex haben will. Das ist eine sehr gute Einleitung. Finde ich gut.
Die Erklärung stimmt aber dann nur, wenn du dann auch Nachkommen mit diesem Sex erzeugen möchtest. Sonst musst du sagen, mach ich auch, weil es Spaß macht.
Diesen Fakt möchtest du verschweigen.
Wenn der Tod mit einprogrammiert ist, was glaubst du, was mit der Energie, mit der Seele passiert, nachdem wir
interessante Frage für einen Forensiker.
Ja, das ist ja untersucht, ne? Also die Körperbestandteile, also Fett, Wasser, Eiweiße, Eisen, Kohlenhydrate, alles mögliche. Das zerlegt sich seit diesem Jahr. Wir reden ja im Jahr 2023 miteinander. Ist auch in Deutschland und in den USA erlaubt worden, menschliche Körper zu kompostieren, damit sie vollständig und nicht nur Laber-Laber Nachhaltigkeit in den Kreislauf des Lebens zurückkommen. Und die Seele ist die Zusammensetzung deiner hauptsächlich im Gehirn verschalteten Nervenverbindungen. Also auch alle Erlebnisse, die Menschen so nah am Tod hatten, so ein weißes Licht sehen oder über dem Körper schweben oder völliges Glück und totales Einssein, was man natürlich auch durch manche Substanzen erzielen kann oder durch besonders tolles Vertrauen, vertrauensvolle Momente geht das auch, aber in der Nähe des Todes auch, das ist eigentlich gemessen. Also es wurde mittlerweile bei vielen Sterbenden gemessen, was da im Gehirn passiert und man kennt die Berichte, also die Seele, wenn überhaupt, lebt sie als Erinnerung in den Menschen, die dich kannten und mochten oder so weiter.
Okay, verstehe. Also Materie hat kein Bewusstsein.
Genau, also zumindest alles das, was die Menschen berichten, als das, was sie als Bewusstsein, Seele oder sowas wahrnehmen, ist gemessen als eine körperliche, messbare Leistung des Körpers.
Das ist total witzig, weil ich hatte tatsächlich eine Nahtoderfahrung und ich habe diese klassischen Dinge gehabt, also erst dieses Sehen von oben, dann später dieses, ich habe es immer beschrieben, mit, als würde eine Pipette mit eine dunkelblaue Flüssigkeit einen Tropfen in den Ozean absetzen und dieser Tropfen verteilt sich im Wasser. So hat sich's angefühlt. Und ich dachte damals, das kommt, weil ich so viel Filme schaue und weil ich das so oft gesehen habe und erwartet habe, dass es so ist. Also ich dachte, ich habe mich angepasst dem, was ich gesehen habe, aber es ist eine universelle Erfahrung.
Ja, dachte ich auch. Bei Aliens ist das ja so. Die Aliens, die gesehen werden, sehen ja immer gerade so aus wie Film-Aliens oder besonders bekannte Aliens oder sowas. Genau. Aber hier ist das offenbar nicht der Fall. Insbesondere dieses, dass der Lebensfilm auch noch ablaufen kann, das fand ich auch interessant. Das habe ich nämlich auch mal erlebt. Da, das ist wirklich so, dass das mittlerweile sichtbar ist, dass dann einfach die ganzen Nervenverschaltungen als Zentren, wenn man so will, also Knoten, wenn man das jetzt so altertümlich sagen will im Gehirn, dass die alle nochmal abfeuern, aber dass auch insgesamt über das Gehirn so eine Entladung stattfindet. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass die ganzen Erinnerungen da nochmal stattfinden. Und das mit dem Tropfen, den du da schilderst, das erlebt, glaube ich, jeder ein bisschen anders, aber es ist tatsächlich dieses Einheitsgefühl, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du einfach wieder zurückgehst oder, weiß ich nicht, oder erstmalig dich verbunden fühlst mit allem in der Natur. Aber das geht, wie gesagt, auch durch psychotrope Drogen oder durch ein starkes Liebes- oder Verbundenheits- oder Sicherheitsgefühl.
Eine Beispielsubstanz wäre da wahrscheinlich am ersten Dimethyltryptamin, also DMT, was ja kurz vor dem Ableben freigesetzt werden soll vom Körper. Ist das richtig?
Ob es kurz davor freigesetzt wird, weiß ich gerade nicht. Das wäre natürlich sehr interessant, wenn es so wäre. Das müsste ich mal nachgucken. Man kann sich aber auch mit klassischen Dingen wie mit Pilzen, also diesen kahlkegeligen Spitzköpfchen oder LSD vorstellen. Also da ist es besonders auffällig, wie langwirkend das ist, dass die Menschen dann eben nicht mehr sich als Mittelpunkt sehen, sondern eben sich um Pflanzen und Tiere und Pilze und Wolken und Wasser und den Rest der Menschheit und so auf einmal kümmern. Und das ist ja eine langfristige Wirkung. Also insofern...
Absolut.
Kann sein, dass das DMT da beim Nahtod eine Rolle spielt, das müsste ich mal nachgucken, aber bei den anderen Psychotropen, die werden ja sicher nicht ausgeschüttet, deswegen erwähne ich die, funktioniert es auch durch sozusagen von außen Eingabe oder Einnahme.
Mhm. Ah, super. Für alle, die sich nicht mit LSD, Pilzen oder DMT auskennen oder generell mit Substanzen, hört euch den Sucht und Ordnung Podcast an.
Ja, jetzt sind wir schon ganz schön tief in der Materie drin, aber mich würde noch interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du Forensiker geworden bist. Mir liegt nämlich hier die Info vor, dass du recht behütet aufgewachsen bist und sogar die Seiten aus der Bravo gerissen wurden, die von Dr. Sommer handelten. Das ist das wahr?
Ja,
das
ja, meine Mutter ist wirklich sehr, sehr cool. Das ist sie wirklich, aber sie ist auf dem Dorf in katholischen Bayern aufgewachsen und da war ihr das irgendwie, die nackten Leute, das fand sie irgendwie merkwürdig und sinnentleert. Man muss aber sagen, sie hat sich da auch schon ein bisschen weiterentwickelt und hat dann auch später angefangen, mal selber mich dann was zu fragen, weil sie wusste, dass mich sowas interessiert. Also ich, ne, die ist jetzt nicht irgendwie so eine... im schlechten Sinne strenge Herrin. Also ich meine, es gibt ja auch Guten, nicht wahr, die hier am Tisch sitzen, aber ich meine, nicht wie so ein Hausdrache oder so, überhaupt nicht, gar nicht. Das war wirklich nur aus freundlich gemeinter Vorsicht ist das passiert. Nee, ich wollte Bio studieren, weil ich großer Comic-Fan bin. Also mich haben schon immer Naturwissenschaften interessiert, da bin ich in meinen Buchladen gegangen. Damals war das noch nicht cool, sondern da wurde es rausgeschmissen, wenn du im Buchladen liest. Also im Buchladen war Lesen verboten, war früher so. Stimmt. Und ich durfte das aber. Die fanden mich irgendwie wahrscheinlich niedlich mit meinem komischen Karohemd und der Brille und ich habe aber auch nur Chemiebücher gelesen, muss man sagen. Chemiebücher, die es damals noch im normalen Buchladen gab. Heute natürlich nicht mehr, weil die Experimente zu gefährlich sind. Und dann habe ich Bio studiert, weil Peter Parker, Spider-Man, studiert ja immer Biochemie die ganze Zeit. Mhm. Und das fand ich irgendwie dann naheliegend. Ich muss dazu sagen, ich kannte niemanden, der studiert hat. Also Peter Parker war der Einzige, den ich kannte, der studiert hatte. Deswegen.
Das ist aber jetzt interessant. Jetzt nimmst du gleich Peter Parker, obwohl wir ja wissen, dass du eine Spinnenphobie am Anfang hattest. Und dann beschäftigst du dich gerade mit dem, der von der Spinne gebissen wird.
Ja, das ist, ich glaube, Dinge, die man fürchtet, sind vielleicht Dinge, hängt natürlich jetzt von der Persönlichkeit ab, aber um die man sich vielleicht besonders mal kümmern sollte. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn dich irgendwas super besonders stark in der Beziehung nervt, ist es vielleicht mal interessant, da mal zu überlegen, warum dich das so nervt. Ne? Ich kenne noch die alten Psychoanalytiker, die sagen das ja auch. Also wenn du mit jemandem redest, also in dem Fall jetzt mit den Klienten, ne? Und irgendwas bringt dich unheimlich auf gegen den, dann solltest du mal überlegen, woher das kommt. Ich glaube, Gegenübertragung heißt das oder so, weiß ich jetzt nicht, aber das ist tatsächlich so. Und vielleicht ist da bei Peter Parker auch schon dieser Keim angelegt, weil heute like ich die ganze Zeit die ganzen tollen Spinnenbilder, die Leute mir schicken.
Aber das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ja mal Vogelspinnen gezüchtet und habe auch eine Pyzzeloteria hanuma villasumica auf der Wade tätowiert. Ich liebe die Baumvogelspinnen. Und ich hatte am Anfang auch absolut Schiss. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, wie die jagen und das Verhalten von denen und war direkt angefixt und hatte dann irgendwann 800 Vogelspinnen in einem eigenen Zimmer.
Was magst du denn daran, wie die jagen?
Wow. Ich mag dieses Lauerjägerverhalten, ne? Dass da erst absolute Ruhe ist, sich das Opfer quasi in Sicherheit gewogen fühlt und dass dann dieser blitzschnelle Zugriff erfolgt und die mit ihren Chilizeren da reinhacken und die Art der Nahrungsaufnahme, ich finde das einfach
das
faszinierend.
Sympathisch. Abgründe, das ist das Sympathische,
Abgründe,
ja.
Abgründe tun sich auf. So. Okay. Ah, deswegen stehst du manchmal hinter der Tür und wartest, bis er da rein. Jetzt verstehe ich's, okay?
Bis das Essen kommt und dann hackt er
von der Seite rein ins Tablett.
Ja, Max hat das schon erlebt.
Wahnsinn.
Oh Gott, oh Gott.
Kurze Nerdfrage, Lieblingscomic?
Das ändert sich immer. Ich bin großer Lieferant von Comics. Ich habe der Nationalbibliothek Preußischen Staatsbesitz oder so Berlin, habe ich meine gesamte The Boys-Sammlung, was es jetzt auf Amazon-Serie gibt, habe ich die nicht mehr erhältlichen dicken Glanzbände vermacht. Der Stadtbibliothek in Köln habe ich meine Original-Karl-Barks-Sammlung, das ist einer der Donald-Duck-Zeichner, auch eine Hardcover-Sammlung vermacht. Die haben die netterweise direkt zu Klassiker der Weltgeschichte gestellt. Jawohl. Sehr, sehr cool. Wow. Die Stadtbibliothek Köln, wirklich cool. Oder in Dessau, der Stadtbibliothek, habe ich meine gesamte Lucky Luke-Sammlung vermacht und so weiter. Wow. Also ich bin immer so, dass ich sage, okay, wenn ich die Comics jetzt wirklich ausgelesen habe, das dauert manchmal auch 30 Jahre, bis ich sie ausgelesen habe. Also
mein ganzes Leben.
Genau, innerlich bis 30.
Noch nicht ganz.
Oh.
da kommt man sich so viel älter vor, ne? Es ist ganz schlimm. Apropos alt, wenn ich drüber nachdenke, war nicht, ich, eine der ersten Sachen, die ich von dir gehört habe, war, dass du mit dem russischen Geheimdienst, mit dem FSB, glaube ich, zusammen einen ganz berühmten Schädel angeguckt hast. Das muss ja schon ewig her sein.
Nee, ich glaube, das war so, da bin ich aus den USA wiedergekommen, wo ich habe ja früher in New York in der Rechtsmedizin gearbeitet und dann war ich
natürlich
zurück. Und
ja klar, selbstverständlich. Wie alle Forensiker, Klassiker.
Nee, wie leider sehr wenige Forensiker ja. und innen und die es gemacht haben, haben es auch nicht immer
überlebt.
Muss ich sagen, die haben es auch teilweise bitter bereut, weil sind ja dann 2001 die Flugzeuge in die Hochhäuser reingeschlagen und unser Chef damals, der Kollege Hirsch, der ist dann nicht wissend, was da passiert ist. Das wusste ja niemand, was da passiert ist. Man konnte zwar sehen, dass die Hochhäuser eingestürzt sind, aber dann war ja alles so staubig, wie bei Blade Runner. Ne? Dann ist er einfach dahin gegangen. Also der ist einfach dahin spaziert und alle haben gesagt, okay, den sehen wir jetzt nicht wieder, weil egal, was da passiert ist, entweder sind es vielleicht Gase oder Gifte oder Chemie oder biologische Kampfspuren oder Brände oder so. Und das hat die Kollegen echt verfolgt. Also ich bin dann danach hingeflogen und habe gedacht, weil ich weiß, dass man auch so, um eine Posttraumastörung so ein bisschen vorzubeugen, muss man den Leuten vorher schon mal die Möglichkeit geben zu sagen, es gibt auch noch was anderes. Also du bist nicht einfach nur vergewaltigt worden und du bist nicht einfach nur Opfer von einem Verkehrsunfall geworden und so, sondern das Leben hat auch noch andere Bestandteile. Und dann habe ich mit den Kollegen geredet und ich war neulich vor, weiß ich, ist gar nicht lange her, ein paar Monaten da und niemand von denen, bis auf einen einzigen Kollegen, arbeitet noch da aus der Abteilung für Biologie, weil die halt die ganzen Stückchen hatten und meine Chefin, die auch schon in Köln meine Chefin war, die war dann in New York auch meine Chefin, die habe ich mal gefragt, wie groß, welche Stückchen habt ihr genommen, weil die Hochhäuser sind ja von oben nach unten zusammengestürzt, das heißt, das hast ja unglaubliche Kräfte, die da einwirken, unabhängig vom Feuer, und sie meinte so, alles, was größer war als ein Fingernagel vom kleinen Finger, ich gesagt, wow, okay, da kann man sich vorstellen, irgendwann setzt sich das in deinem Kopf halt zusammen, weil dadurch, dass die genetischen Fingerabdrücke von den Stücken gemacht werden, setzt du es ja auch wirklich zusammen. Also du guckst ja wirklich, welches Teilchen gehört zu welchem Teilchen und dann irgendwann setzt sich das in deinem Kopf zusammen. Das ist so wie bei Blutspurenuntersuchungen, ne? Wenn du da im Raum bist, misst du zunächst mal nur den Auftreffwinkel der ganzen Blutspuren und irgendwann setzt sich das aber wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie bei Matrix oder so, in dieser Filmserie aus den 90ern, glaube ich, setzt sich das so zusammen, dass du auf einmal das Gesamtbild kriegst. Und also es gibt so Städte, in denen dich früher oder später irgendwas einholt, ne? Das ist New York, glaube ich, auch gewesen damals.
Und da kamst du gerade zurück und dann ging es nach Moskau, oder wie?
Ja, genau. Also da hat National Geographic, heute kennen wir das, glaube ich, eher so, die machen diese netten Kurzvideos, wo irgendwelche Spinnen andere Tiere überfallen. Wo riesige Pflanzen aufblühen auf einmal und dann super mega stinken und so. So Mini-Videos, aber eigentlich sind die eine sehr alte Gesellschaft, die so aus fremden Ländern Völkerkunde sozusagen für die Allgemeinheit machen. Zum Beispiel Karl Barks, den ich vorhin genannt habe, der beste Texter und Zeichner von Donald Duck, der hat zum Beispiel alle Landschaftsschilderungen, hat er direkt abgezeichnet, kann man auch sehen. Also der hatte die National Geographic Hefte da liegen und der hatte keine anderen Informationsquellen. Und das war also sehr verbreitet. Und dann haben die gesagt, okay, wir sind Amerikaner, wir erobern die Welt im Fernsehen. Und dann haben sie für alle Länder der Welt, wo National Geographic lief, faszinierende, schöne und so weiter, ne? Ihr kennt diese Phrasen, Reportagen gemacht. Und da haben sie eben gesagt, Adolf Hitlers Schädel ist interessant, weil es gibt nur wenige Leute, die ihn überhaupt mal angucken durften. Und die endgültige, sagen wir mal, gutachterliche Feststellung, dass das jetzt Adolf Hitlers Schädel ist, ich glaube, ich war damals schon öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Außerdem
war ich sogar der Einzige in Deutschland, wenn ich mich da richtig informiert habe.
Richtig, für mein Fach, genau, bin ich auch tatsächlich. Plus, der hat schon in fremden Ländern gearbeitet. Also ich habe ja in den Philippinen und in Vietnam habe ich ja jeweils das erste Labor für genetische Fingerabdrücke überhaupt aufgebaut, auch schon in den 90ern. So. Und dann dachten die, okay, das ist cool, den nehmen wir jetzt mit. Plus, der hat so einen süßen Akzent, der redet so süß Deutsch. Ist natürlich lustig. Stell dir vor, jemand hat Hitlers Schädel in der Hand und sagt dann, "This is the Führer's Skull" oder so. Ja, das ist natürlich mega witzig. Und so haben wir dann diese wirklich super spannende Sache zum ersten und letzten Mal machen dürfen, weil heute kannst du natürlich nicht mehr nach Moskau fahren und das machen.
Also, du hast den Schädel von Adolf Hitler untersucht?
Ja, untersucht und identifiziert. Also, es sind ja die Zähne noch da. Von den Zähnen war relativ vergleichsweise sicher, dass die echt sein könnten, weil sein Zahnarzt hatte im Lager ein Gipsmodell der Zähne gebaut und hat man gesagt, okay, wenn der im Lager sitzend aus Gips das machen kann, aus der Erinnerung. Und diese Zähne sehen jetzt so aus, die wir jetzt in Moskau haben, die aus dem Führerbunker mitgebracht wurden oder aus der Grube vor dem Führerbunker, wo er verbrannt wurde. Dann wird es schon stimmen. Aber es gab noch mehr Infos. Es gab noch eine Zeichnung, die haben wir dann gefunden. Beim Staatsarchiv der Russischen Föderation lag die, glaube ich, oder beim FSB. Da gab es noch eine Bleistiftzeichnung. Und später hat sich herausgestellt, dass der jüdische Assistent von Hitlers Zahnarzt, der hat den Krieg überlebt in Berlin, dieser Assistent, dass der auch noch eine Aussage gemacht hat. Dann haben wir gesagt, okay, das sind jetzt drei unabhängige Aussagen zu den Zähnen, dann wird es schon stimmen. Mhm. Die Frage war nur, ob der Rest des Schädels echt ist, weil das ist nämlich viel interessanter zur Frage, ob Hitler von seinem Adjutanten erschossen wurde, sich selbst erschossen hat oder sich vergiftet hat. Und da eine Ausschussöffnung an dem Schädelstück ist, was da noch liegt in Moskau, war das eigentlich die spannendere Frage, zu fragen, könnte dieses Stück mit der Ausschussöffnung echt sein? Also deswegen war die Untersuchung tatsächlich sehr interessant.
Mich würde interessieren, ob man sich bei der Untersuchung von so einer prominenten Leiche irgendwie anders vorbereitet oder auch, ob man da anders bei fühlt oder ob das für dich einfach nur ein Job von vielen ist.
Ich will mal nur auf den Begriff Vorbereitung eingehen. Ich bereite mich grundsätzlich gar nicht vor, weil ich der...
Wie wir!
Nein, Spaß. Ich habe die Grundeinstellung, dass sobald du dich vorbereitest, wirst du Grundannahmen machen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen was anderes in euren Jobs oder in euren Erfahrungswelten, die ihr da abbildet. Zum Beispiel sagen wir, wenn du als Domina arbeitest, dann kommt es natürlich auch sehr viel darauf an, zu erspüren, wie es jetzt läuft. Absolut. Also wie läuft das Spiel? Mhm. Bei mir ist das eher so, dass es viel wichtiger ist, wahrzunehmen, was alle anderen gerade so glauben, denken, meinen, hoffen, wünschen, wollen, wo Erpressung, Bestechung und politische Einflussnahmen stattfinden und so, und sich dann daraus rauszuhalten. Mhm. Und die einfachste Methode ist, einfach kindlich zu bleiben. Mhm. Also das heißt, ich bereite mich so wenig wie möglich vor und ich versuche aber so viel wie möglich von dem wahrzunehmen, was wirklich da messbar ist. Mhm. Und zu messen, weil oft hast du nur eine Chance zu messen. Zum Beispiel, wenn du kleine Haare hast, oder wir hatten zum Beispiel mal ein Gemälde von Van Gogh, da war, sagte der Besitzer des Gemäldes, ein Nasensekret, also ein Popel von Van Gogh drin. Okay, dann haben wir das rausgeholt. Wenn du das aber dann auflöst, um die ins Erbgut rauszuholen, ist natürlich die Spur weg. Und deswegen ist meine, wie soll ich sagen, Leitlinie, messen, nicht quatschen, messen, nicht denken, messen, nicht glauben, messen, nicht hoffen und so weiter. Und dann ist es auch völlig egal, wer da jetzt gerade untersucht wird oder was. Wir untersuchen im Labor auch sehr gerne religiöse Wunder. Ist mir total egal, solange es eine Spur gibt.
Was wäre denn ein religiöses Wunder?
Also zwei schöne waren das Leichenöl der heiligen Walburga. Das ist die, wo die Walpurgisnacht auch was mit zu tun hat. Und da läuft also seit Jahrhunderten im Kloster in Deutschland läuft das Leichenöl. Das ist natürlich ein wundersames Leichenöl. Das kann sogar Fluten glätten und so weiter. Mhm. Und noch vieles mehr. Das läuft da raus. Und ich gesagt, ja, okay, keine Ahnung. Also erstmal verstehe ich nicht, warum aus dem Sarg seit Jahrhunderten irgendwas rausläuft, weil irgendwann ist nichts mehr übrig. Also gebt mir das einfach. Und dann haben wir das untersucht. Dann waren alle Bestandteile von Leitungswasser drin. Dann habe ich bei den örtlichen Wasserwerken angerufen und habe gesagt, da kann ich mal mit Ihnen die Werte, die ganz genauen einzelnen Werte, die sind ja überall anders vom Leitungswasser abgleichen. Und die gesagt, ja klar. Und dann stellt sich raus, dass das örtliche Leitungswasser ist, was da in Fläschchen abgefüllt wurde. Und seitdem wird es auch nicht mehr gemacht, seit wir das gemacht haben. Oder ein Gemälde, was geweint hat immer. Und da gab es in der Familie aber auch eine Geschichte mit einem Ertrinkungstod. Und dann haben die gesagt, ja, Tränen, Wasser, Ertrinkungstod, das hängt alles miteinander zusammen. Und dann habe ich nachgefragt von einer Firma, die im Hafen in Hamburg aus winzigst kleinen Proben rausfinden kann, was für ein Öl das ist, weil Öl halt auch geschmuggelt und gefälscht wird, also Speiseöl. Mhm. Und die haben eine Datenbank, die ist unbezahlbar. Also die ist unbeschreiblich teuer und wertvoll, weil die natürlich auch nicht jemand anderen zur Verfügung gestellt wird. Und die haben gesagt, okay, Marc, einmal machen wir das für dich, wenn wir nie wieder was von dir hören. Und dann haben die das gemacht und es stellte sich raus, das war ein ganz, ganz bestimmtes Speiseöl, was da in der Familie auch verwendet wurde. Und hinterher stellte sich raus, die Oma war das, die das also da auf das Bild getropft hat. Und das war aber nicht schlimm, interessanterweise. Also haben alle gesagt, okay, ist nicht schlimm, aber halt unser Glaube ist trotzdem gestärkt.
Ja. Ich bin jetzt schon geflasht. Ich bin jetzt schon Riesenfan, obwohl ich ja sowieso auf Insta folge und das alles sehe. Ich feiere das. Nur damit die Hörer das einmal komplett haben, weil wir es gerade angeschnitten haben. Was ist denn bei der Untersuchung des Hitler-Schädels, und dann können wir das Hitler-Thema auch abschließen von mir aus, herausgekommen?
Ja, das Thema ist natürlich über die Rassenhygiene, an die ich mich als letzter noch erinnere, weil ich alle Bücher dazu habe und auch Spuren aus Konzentrationslagern und dergleichen untersuche. Das ist natürlich nie zu Ende, leider. Vielleicht auch zum Glück, damit die Menschen raffen, dass das wirklich passiert ist, weil heutzutage häufig ja so gar nicht so eine Abwehrbewegung stattfindet, dass man sagt, das darf nicht passiert sein, was ja unsere Großeltern gemacht haben, sondern heute sagen die Leute, ja, wie, weiß ich gar nicht, ist das überhaupt bewiesen und so, ne? Ja. Also so, aber jetzt nicht durch irgendwelche Altnazis oder Neonazis, sondern durch Leute, die einfach sagen, so, ist, stimmt das überhaupt so? Also deswegen, ich glaube, das Thema wird mich weiter beschäftigen, aber Hitlers Schädel, da war das Ergebnis, die Zähne sind auf jeden Fall echt, weil es da viele Quellen, die voneinander unabhängig sind, gibt. Mhm. Diese Geschichte habe ich auch zusammengepuzzelt. Da gab es auch erst viele neue Studien dazu, wer überhaupt die Zähne gemacht hat und wer zum Beispiel von diesem jüdischen Assistenten, das ist erst durch eine Doktorarbeit, während ich das Gutachten da zusammengefasst habe, ist das überhaupt rausgekommen. Also da gab es noch viele neue Sachen. Also die Zähne sind auf jeden Fall echt. Das sieht man auch durch den Vergleich mit Röntgenbildern vom lebenden Hitler. Der hatte ja so viel Metall im Gesicht, also in den Zähnen, dass man die Metallteile auch auf den Röntgenbildern des lebenden Hitlers schon sehen kann. Das passte also. Und das Schädelstück würde ich mal eher aus kriminalistischer Sicht räumlich-zeitlich sagen, dürfte das echte Stück sein, weil die damaligen Kollegen haben sehr gut gearbeitet, die rechtsmedizinischen Kollegen, und haben gesagt, wir nehmen nur die Sachen mit, die auch eine Information tragen. Und den Rest, der Hitler war ja in Magdeburg begraben bis 1970. Und dann haben die gesagt, okay, da begraben wir den Hitler jetzt hier in Deutschland, in Magdeburg, und nehmen nur die Sachen nach Moskau mit. Nicht nur so als Trophäe, sondern auch wirklich als echtes, wenn man so will, forensisches, gerichtliches, kriminalbiologisches Beweismittel. Und da es da keine Lücke in der Überlieferung gibt, ich habe auch mit der Bibliothekarin vom Staatsarchiv da gesprochen, würde ich kriminalistisch sagen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es nicht das echte Stück mit der Ausschussöffnung ist. Ich warte natürlich auf den Tag, wo sich diese internationalen Beziehungen vielleicht mal wieder kurz verbessern, so wie damals, sodass man jetzt natürlich auch mal eine Erbgutuntersuchung machen könnte. Dann würde es ein bisschen Erbgut aus den Zähnen nehmen und ein bisschen aus dem Schädel, und dann könnte es endgültig 100% sicher festmachen. Nur, ich habe gelernt, solche Sachen dauern. Also ich habe Fälle, zum Beispiel auch aus den Konzentrationslagern, da musst du halt sagen, okay, das weiß ich jetzt schon, das wird 10 oder 15 Jahre dauern, bis wir das zu Ende bearbeitet haben. Und so ist das mit dem Hitler-Ding auch. Also wenn man den allerletzten Nagel da in diese Kiste reinschlagen will, mein Gott, dann ist es halt von mir aus 2035. Ich habe Zeit, ne?
Mhm. Okay, verstehe.
Jetzt kommen wir mal von der großen Leiche zu den weiteren Leichen, um die du dich kümmerst. Unser Motto ist ja auch Leichen im Keller. Wo und in welcher Form begegnest du denn sonst den Kellerleichen? Also bist du an Tatorten oder findet dein Beruf mehr oder weniger im Labor statt?
Zunächst mal war es so, dass wir, also als ich zurückkam aus den USA, fanden das alle mega spannend, also von der Polizei. Und dann haben die mich einfach immer mitgeschleppt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also sie haben einfach gesagt, nee, kannst du mitkommen, komm mit, also freuen wir uns und so weiter. Und mach du doch mal die Fotos und so. Das war total cool.
Du hast auch einen Teil der Ausbildung beim FBI gemacht, oder?
Ja, genau, das fanden natürlich auch viele sehr spannend, genau. Und so kam das dann, wenn ich das erzähle, das kann man heute gar nicht mehr glauben, ich hatte sogar so eine Chipkarte im Polizeipräsidium, weil ich habe zum Beispiel mal eine Ausbildung gemacht für die Leute vom Bundeskriminalamt, und dann haben wir gesagt, wir brauchen Räume, und dann machen wir das im Polizeipräsidium in Köln. Und dann haben die gesagt, ja, okay, Marc, du läufst ja dauernd rein und raus, hier hast du eine Chipkarte. Das war so, wie wenn man sich an irgendwas erinnert aus seiner Jugend, wo man sich sagt, mein Gott, was haben wir da alle gemacht? Also das war wirklich...
Dabei geraucht noch, als du reingelaufen bist, weißt du, eine geraucht noch.
In die Ecke geschnipst.
Das gab es damals schon nicht mehr, aber was es damals noch gab, war, dass die Leichen, wenn die nicht mehr verspurt werden sollten, also wenn man gesagt hat, wir nehmen jetzt keine Faserspuren, Hautzellen, Fasern von Kleidung und so, dann kannst du auch ohne Schutzanzug da arbeiten. Da habe ich noch viele Fotos von, wie ich ohne Schutzanzug an den nicht zu verspurenden Leichen arbeite. Mhm. Heute auch unvorstellbar. Mhm. Leichen sind ja nicht giftig, aber besteht ja natürlich immer die Möglichkeit, dass nochmal eine Nachuntersuchung von irgendwas gemacht wird. Deswegen willst du natürlich deine Spuren nicht an den Tatort bringen, besonders jetzt, wo seit 2 Jahren auch Touch-DNA so eine große Rolle spielt, wo so einmalige Berührung von irgendeinem Gegenstand schon reicht, dass du da noch Erbgut finden kannst. Mhm. Und da war ich sehr, 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 sehr oft am Tatort und in der Rechtsmedizin. Das kommt aber auch daher, weil ich ja mein Genetikpraktikum und meine Doktorarbeit habe ich ja sowieso in der Rechtsmedizin gemacht, auf der Etage, wo die Leichen waren. Also da konnte ich sowieso immer rübergehen, besonders wenn keiner da war. Ich habe ja auch nachts und am Wochenende gearbeitet und da war ja eh keiner da. Also da war das überhaupt total entspannt.
Nicht gruselig, 0%?
Doch, das fand ich am Anfang super gruselig. Also eine Höllenerfahrung, die ich niemals vergessen werde, oder zwei.
Oh ja, ich bin gespannt.
Ich wusste ja aus New York, dass die orthodoxen Juden und die orthodoxen Muslime, die wollen ihre Leichen ja vor Sonnenuntergang begraben. Und einmal war ich sonntags in der Rechtsmedizin und da war eine muslimische Person gestorben. Und dann wurde der Pulk immer größer vor dem Institut. Und ich, naives Kind, das ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, hallo, guten Tag, warum sind Sie denn alle hier? Das ist also auch hinterm Friedhof an so einer Stelle, wo kein Mensch sich normalerweise versammeln würde. Und dann haben die gemerkt, dass ich der Einzige bin, der im Institut ist und wollten natürlich die Leiche rausholen, weil sie die jetzt sofort begraben wollten, weil die Sonne unterging. Also das war eine sehr interessante Erfahrung. Und ich wusste das, wie gesagt, schon aus New York, wo dann, aber der Rabbi hat dann immer Tricks gemacht. Der hat dann gesagt, nein, wir haben jeden Blutstropfen zurück zur Leiche gebracht und so weiter, was natürlich frei erfunden gelogen war. Das war, ich will nicht sagen gruselig, aber das war, da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber durch meine blöde Naivität haben die dann gedacht, okay, der kommt scheinbar vom Mond, der kleine Junge da.
Der kann uns nicht helfen.
Der kann uns irgendwie nicht helfen.
Aber das Lustige ist ja, dass die Nina dich fragt nach gruseligen Erlebnissen in der Pathologie und du eine Geschichte mit Lebenden erzählst.
Die Menschen sind also,
genau. Nee, es sind auch immer die Lebenden. Die Leichen sind nicht gruselig. Nee, Rechtsmedizin. Pathologie ist was anderes.
Okay.
Pathologie ist im Krankenhaus. Die gucken, ob du Krebs hattest oder so.
Ah, okay. Ich bin medizinischer Laie.
Ja, ich auch. Ich habe gelernt, das auch. Nee, wirklich. Ich lerne das auch nur durch, wenn ich mit den Ärzten und Ärztinnen rede.
Aber es ist ja, du bist ja auch Horrorfilm-Fan.
Genau, dazu passt nämlich die zweite Geschichte. Dann bin ich nämlich auch am Wochenende, der Einzige, der am Wochenende nämlich auch gearbeitet hat, war mein damaliger Chef, der Kollege Stark. Den kennt niemand, der war so ein ganz ruhiger, der hat keinen Wert auf Strahlkraft gelegt. Und das wusste ich aber nicht. Der ist immer durch die Leichenkeller durchgegangen, weil das schneller der Weg, das war eine Abkürzung zu seinem Auto, um ihn zu tun. Und dann bin ich mal im Flur gewesen, dunkel, das brummte, da war damals auch noch so Neonlicht, nämlich wirklich wie in so alten Horrorfilmen. Und dann bin ich rüber Richtung, das war so eine Milchglasscheibe, so eine große, bin ich gegangen und dachte mir so, irgendwie komisch, da sind irgendwelche Geräusche, aber es ist jetzt wirklich außer dir garantiert keiner da. Nach einiger Zeit kennt man ja jedes Knacken und jedes Geräusch, also da wusste ich, dass keiner da war. Und dann ist an der Scheibe so ein Schatten vorbeigehuscht. Und das, wenn ich, selbst jetzt, wo ich das erzähle, erinnert sich der Körper noch daran. Und ich habe überhaupt nicht erfahren, wer das war. Durch Zufall, Monate später, habe ich dann mal mitbekommen, dass der am Wochenende eben im Aufzug runterfährt zu den Leichen und dann durch den Leichenkeller geht. Und dann hat sich das Rätsel gelöst. Also das war wirklich tatsächlich horrorfilmmäßig.
Das erinnert mich an World War Z, wo die da so stehen und du darfst keine Bewegung machen, weil sonst... checken sie, wo du bist.
Ja,
so.
Genau.
Nightshift.
Gruselig.
Genau, Nightshift. Nightshift.
Das ist Nightshift.
Ich habe nämlich noch was gemacht. Fällt mir gerade jetzt, wo ihr das sagt, ein. Warum war es eigentlich so gruselig? Weil ich habe dann, weil ich dachte, das wäre mein Spiegelschatten, also das von hinten Licht auf mich fällt, habe ich so eine Bewegung zur Seite gemacht. Und dann hat auf der anderen Seite der Schatten so mit einer Sekunde Verzögerung auch diese Bewegung gemacht. Weil der Chef dachte wahrscheinlich so, so hat das genau, das war...
Aber ist es nicht interessant, wie du danach trotzdem weiter gelebt hast, ohne das Rätsel erstmal lösen zu können? Also das ist was ich mich manchmal frage, wenn wir sowas erleben, was so extrem unheimlich ist, was wir uns eigentlich nicht erklären können. Wir machen ja danach trotzdem weiter. Weißt du, wir schlafen, wir essen, wir trinken, wir setzen uns hin. Und da muss ich dran denken, auch am Anfang, was du gesagt hast, dass man dir Bilder schicken kann. Ich habe nämlich vor kurzem ein rundes Fellei gefunden. Also eigentlich wie ein runder Ball mit Fell.
Hast du das nicht bei Instagram
gepostet? Ich habe es auf Instagram gepostet. Ich stand davor und ich dachte mir, was ist das? Und dann habe ich es so angestuppt mit dem Fuß und es hat so ein bisschen geregnet und es war richtig
schlimm.
Und es hat sich ganz komisch so ein Stückchen gerollt. Und meine Hunde waren total nervös, sind so drumherum gehüpft und haben gebellt. Und ich so, habe es fotografiert und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt weitergehen. Ich kann jetzt hier nicht 3 Jahre lang stehen bleiben. Und habe das dann auf Instagram gepostet und habe aber überlegt, eigentlich ist das so ein Moment, ich dürfte jetzt nicht weiterleben in Ruhe, weil ich habe gerade ein Gremlin-Ei gesehen. Und dann kamen die ersten Antworten.
Es war nur ein Schlüsselanhänger.
Ja, es ist dieser Pommel. Einer hat wortwörtlich geschrieben, Bruder, das ist von Frauen. Die haben das an ihren Jacken. Und es ist dann so ein Fellpommel gewesen, ein Schlüsselanhänger. Und ich bin einfach nicht draufgekommen. Wäre der rosa gewesen, hätte ich es gewusst. Aber der war so braun und nass. Wie leben wir weiter nach sowas?
Ehrlich gesagt, die große Superpower von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, das ist auch schön untersucht, so wie das mit dem Nahtod. Viele sind ja entweder erkannte oder meistens aber auch nicht erkannte Menschen, die Autisten und Autistinnen sind. Ne? Natürlich nicht so tief im Spektrum meistens. Und da hast du eine große Superkraft, nämlich dass du einfach das Rätsel weiter bearbeitest und aber, wie ich vorhin schon sagte, warten kannst. Der große Supernachteil ist, dass das Rätsel dich nie mehr loslässt. Also lose Enden hassen alle Menschen im Wissenschaftsbereich. Deswegen sind sie ja Forscherinnen und Forscher. Mhm. Aber sie bleiben dran, wo kein anderer mehr dran bleibt. Also wie ich sagte, nachts arbeiten, keine Ahnung. Oder wie bei uns im Labor hing ein Schild, wenn du Forscher bist, hast du keine Freunde, kein Geld und keinen Sex. Aber dafür ist dein Leben interessant. daran glaube ich, die meisten Forscherinnen und Forscher an dieses Schild. Und das ist die Superkraft. Also es lässt sich nicht los. Aber die Superkraft ist dafür, erfährst du höchstwahrscheinlich irgendwann die Antwort. Ein schönes Beispiel ist der weil ihr vorhin gesagt habt, ich habe interessante Menschen schon mal getroffen. Bei der Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, wo ich Mitglied bin, schon sehr lange, war der Nobelpreisträger, der gerade den Nobelpreis für schwarze Löcher gewonnen hatte. Und da war aber Corona und dann konnte der in Stockholm nicht verliehen werden und hat ihm der Ministerpräsident von Bayern den Nobelpreis verliehen. Das fand ich mega lustig. Und dann habe ich ein Mini-Interview mit dem gemacht. Ich muss man sich mal vorstellen, ja, der bayerische Ministerpräsident verleiht den Nobelpreis. Und dann hat er erzählt, dass als er angefangen hat, diese Messungen zu machen, die jetzt, wo jeder sagt, ja, ist total geil und natürlich super cool, dass das absolute Nerd-Scheiße war, also meine Worte, nicht seine Worte. Das war nicht cool nerdig, sondern das war langweilig beknackt nerdig. Mhm. Und er und die Frau, die den Nobelpreis dann bekommen haben, die haben das beide gemessen, haben es einfach gemacht, weil sie dann eingeklickt sind auf irgendeine spezielle Frage, die alle anderen langweilig, doof, sinnlos, langweilig irgendwas finden. Und das machen die dann, die zählen und messen dann einfach. Und so entstehen die meisten Nobelpreise. Die Frau Nüßlein zum Beispiel, die auch einen Nobelpreis gewonnen hat, hat sich gefragt, wie kann aus einem Ei und dann eine Larve, die entsteht, die keine Augen und keine Beine und keine Flügel und keine Borsten hat, wie kann da aus demselben Gewebe, was einfach nur eine harte Hülle bekommt, sich auflöst, es nennt sich Gewebeauflösung, Histolyse, wie kann da ein Lebewesen draus werden, wo dann Augen und Beine und Borsten und alles dran sind? Wie geht denn das überhaupt? Und Nobelpreis. Das ist auch so eine Frage. Jedes Kind fragt Mama, Papa, wie kann denn aus einem Ei ein Schmetterling werden? Und dann sagen die Eltern halt, ist so. Oder geh schlafen. Oder beides. Ist halt so, geh schlafen. Da, kein Nobelpreis.
Such dir einen Job, sagen sie meistens. Yeah. So, geh arbeiten. Trag was bei. Nee, aber du hast ja wirklich geschafft aus diesen Dingen, also wenn man dein Leben betrachtet und mich interessiert, dass wir Erwachsene zu Erwachsenen werden können, die sie selber als Jugendlicher cool gefunden hätten. Mhm. Wann das passiert, das finde ich so fantastisch. Und du hast es ja geschafft. Ich meine, du hattest die Möglichkeit, Hitlers Schädel und eine Ohrfeige zu verpassen, theoretisch, wenn du es gewollt hättest. Du lebst ja eigentlich wie der verrückte Wissenschaftler in dem Comic, das du früher gelesen hättest. Das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, ich ziehe meinen Hut davor, wenn man sich sein Leben so strukturiert, dass man selber es cool gefunden hätte.
Verrückt ziemlich das.
Ja, aber, dazu muss ich sagen, also die verrückten Wissenschaftler sind ja in den Comics, also Dr. Octopus zum Beispiel, oder es gibt ja super viele Promovierte, also Harley Quinn, das sind ja alles promovierte WissenschaftlerInnen, ne? Die sehr, sehr, also wirklich richtig, richtig viele, müsst ihr mal gucken, wer alles Doktor hat.
Dr. Reed von hier von Fantastic Four, heißt nicht Reed, ja genau.
Ja, die treten aber auch als Wissenschaftler auf. Ja, ja. Aber die meisten von denen drehen ja irgendwie durch, ne? Ja. Und damit bin ich aufgewachsen, ne? Also das war mir klar, dass die Welt halt irgendwie total verrückt und vielleicht auch unvorhersehbar ist und so und es auch schlecht ausgehen kann und du auch unglücklich bist oder bei Peter Parker, dass dann halt das mit der Freundin blöd ist, weil die auch mal Aufmerksamkeit will und so. Aber wenn du kein Geld hast und Superheld bist, musst halt irgendwie das alles unter eine Decke kriegen. Also deswegen muss ich sagen, das Einzige, was ich mache, ist, ich mache nicht Dinge, zu denen ich keine Lust habe. Mehr ist das gar nicht. Also ansonsten gestalte ich überhaupt nichts. Wirklich. Und das, ich glaube, die meisten verstehen das nicht richtig, weil ich da oft nachgefragt werde von den Schülern und Schülerinnen auch. Wenn man immer das nicht macht, wozu man keinen Bock hat, hat man zunächst mal 30 Jahre lang super krasse Nachteile. Zum Beispiel, ich weiß das noch, als meine Frau mich kennengelernt hat, da habe ich noch Essen aus dem Müll rausgeholt. Ich wusste überhaupt nicht, dass das irgendwie komisch ist oder so, weil ich hatte halt kein Geld, auch in New York nicht. Mich haben alle.
Gerade also, in New York nicht, wahrscheinlich.
Nee, in New York war das Problem. Wir waren ja bei der Stadt New York angestellt, wir mussten in New York wohnen. Und da war die Mieten natürlich sehr, sehr hoch. Das heißt, da hast du halt wirklich einfach kein Geld gehabt. Aber mir war das überhaupt nicht klar. Ich glaube, die Mischung aus allem, was ich eigentlich auch schon gesagt habe jetzt hier in dem Podcast, ist, also mach nicht nur, was du gerne möchtest, sondern mach vor allen Dingen nicht, was du nicht möchtest. Das ist der Hauptpunkt. Und das Zweite ist, kümmere dich darum. Ich meine, du wirst schon was zu essen kriegen. Also in der westlichen Welt verhungert keiner. Lass dir nicht so eine Scheiße erzählen. Oder du wirst auch immer irgendwelche Klamotten finden. Zum Beispiel, als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich das gesehen. Wir hatten eine Altkleiderkammer da. Ich habe in so einem Kloster Zivildienst gemacht. Jeder hat normale Klamotten bekommen. Das war überhaupt kein Problem. Heute ist es ja eh egal, weil die nichts mehr kosten. Aber selbst als sie noch teurer waren und so, nur ob die aus der Altkleiderkammer oder vom Laden kommen, das sieht keiner. Also das bildest du dir nur ein, das ist in deinem Kopf. Und wenn du dir Gedanken darüber machst, hast du schon wieder deinen Tag verschwendet. In der Zeit hättest du auch was messen und zählen können.
Das große Problem an der Thematik ist ja, dass das Containern ja eigentlich vom Gesetzgeber her illegal
Ist verboten. Ne?
Marc Benecke zuckt mit den Schultern übrigens.
Das hieß auch noch nicht Containern. Also das war einfach Müll. Also ich wirklich das. Aber da hast du schon recht. Aber das ist genau sowas, das interessiert mich dann nicht. Also ich habe da auch nicht damit, aber ich habe auch sonst schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch gelernt, also fang jetzt nicht an, eine Diskussion darüber zu starten. Hör mal, das ist doch Müll, den kann ich doch nehmen. Spar dir die Diskussion. Sag einfach, okay, Entschuldigung, tut mir leid und geh weg, weil dann hast du Zeit gespart und es herrscht Ruhe. Das muss ich auch sagen. Also das ist natürlich für neurotypische Leute unangenehm, weil die würden natürlich gerne dann irgendwie einen Kompromiss oder eine Lösung oder gute Stimmung finden. Aber da muss man einmal aufstehen und sagen, okay, weißt du was, wenn die anderen Leute das doof finden, dann finden die Mehrheit der Leute das doof, dann geh einfach weg. Und damit hat es die Sache. Das ist halt nicht für jeden. Ne?
Müssen wir neurotypisch erklären?
Menschen, die sich der geistig normalen Bevölkerung zugehörig fühlen oder so.
Genau, also der Gegenspieler wäre neurodivers. Das sind so Geschichten wie der ADHS-Erkrankung zum Beispiel.
Ja, genau. Und bei diesen Sachen, tu nur, worauf du Lust hast, ist natürlich ganz wichtig auch, dass du niemand anderem damit schaden darfst. Also wenn ihr Bock habt, jemanden zu schaden, dann müsst ihr euch Hilfe suchen. Dann wäre das der erste Schritt vielleicht. Und manchmal hat man auch vielleicht keinen Bock auf so Dinge wie Schule oder auf keine Arbeit. Ich glaube, das meinte Marc jetzt gar nicht so, dass man da direkt dann immer gleich aufgibt, sondern man soll die Dinge suchen, die man mit Passion macht. Das ist was anderes als macht es nicht, sondern tut aber gleichzeitig schon die Dinge, für die ihr eine Passion habt und entwickelt euch da weiter. Das ist schon wichtig.
Genau. Und vielleicht kann man noch anfügen, dass Kommunikation nicht unter den Tisch gekehrt werden sollte, weil ich kann ja heute hier keinen Bock mehr haben, hier zu sitzen, aber wenn ich keinen Bescheid sage und einfach gehe, dann ist das auch unfair euch gegenüber. Ne?
Das Thema, das du gerade angesprochen hast, ist was, was uns beide verbindet und wo mich deine Meinung ganz kurz dazu interessieren würde. Und zwar lebst du vegan?
Ja, klar. Genau. Ich bin ja, ihr könnt sogar den großen Animal Equality Adventskalender am zweiten Advent aufmachen. Da werdet ihr sehen, da habe ich ein schönes Rezept beigesteuert. Ja, wir machen da dauernd Postings zu. Ja,
richtig klasse. Wie hältst du das aus, wenn du da mit Leuten drüber redest, die nicht so leben?
So wie ich es gerade gesagt habe. Nicht drüber reden. Ich habe meiner Frau jetzt auch eingeschärft, weil meine Frau möchte immer gerne alles ganz genau erklären. Das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Die liebt Zauberwürfel und Rätsel und Erklärungen und Klarheit und Wahrheit und so. Und ich habe jetzt gesagt, bitte, ich möchte in Ruhe essen. Ich möchte beim Essen nie mehr übers Essen sprechen. Ihr kennt das ja vielleicht. Ich bestelle mir irgendwas, also irgendwas. Und dann sehen das andere Leute und dann kommentieren die, was ich esse. Und ich habe keinen Bock mehr darauf. Also dann sollen die das kommentieren, wie ich gerade gesagt habe. Dann sage ich so, okay, danke für euren Kommentar, schönen Abend noch. Ich habe keinen Bock auf das Gespräch. Meine Frau ist ja anders, sie ist im Internet immer sehr, die erklärt das ganz sozialpädagogisch und sozialarbeiterisch und hilft den Leuten, ihre Ernährung umzustellen und redet über Ersatzprodukte. Das ist mir alles total egal. Mhm. Ich will einfach, dass die Leute es entweder machen oder nicht machen. Ich will was Messbares. Ich will nicht hören, ja, nächstes Jahr versuche ich mehr. Wenn ich die drei Worte schon höre, also die drei Begriffe, nächstes Jahr versuche ich mehr, dann hat mein Gehirn schon abgeschaltet. Ich bin woanders.
Verstehe ich. Aber darf ich ganz kurz fragen, warum du dich entschieden hast dafür?
Ich mag Leben und tierisches Leben insbesondere. Ich habe eine riesige Sammlung von alten Tierbüchern und so weiter. Und ich mag auch die echten Tiere und ich fotografiere auch die ganze Zeit Tauben. Sind schon alle genervt im Internet, weil ich immer alle Tauben fotografiere die ganze Zeit und stelle die auch bei einem Naturalist ein und so. Und also um es kurz zu machen, warum streicheln die Leute ihre Katze und töten einen Huhn oder eine Pute oder ein Schwein oder ein Rind?
Das ist die Grundfrage.
Das ist so absolut, das ist der Grund, warum ich Menschen nicht zuhöre. Weil wenn mir jemand erzählt, ja, meine Katze ist was anderes als die Pute, die ich hier gerade esse, dann sage ich so, okay, schönen Abend noch. Ja, ich rede dann mit jemand anderem oder gehe woanders hin. Und das Zweite ist natürlich, es spart, also jetzt wissen wir seit ungefähr einem halben Jahr, es ist gar mal ganz genau durchgerechnet, 10% dessen, was als schädliche Gase in die Luft geht, die unsere Welt kaputt machen, stammt aus der Ernährung und weitere 10% aus der Bekleidung. Und dann sage ich ja, okay, dann benutze ich halt so wenig Kleidung wie möglich und lasse die dauernd nähen und reparieren. Die Schneiderin kriegt schon Schweißperlen, wenn ich wiederkomme oder meine Frau kommt und das ihr bringt. Und wenn ich weiß, dass 20% dessen, also das ist aber echt viel, ne? Stellt euch mal vor, ihr kriegt 20% Gehaltserhöhung, ne? Das ist nennenswert, falls ihr ein Gehalt bekommt.
Nein, wir machen das for free.
Ja, okay, aber wenn ihr ein Gehalt bekommen würdet, also das
weil 20% mehr von nichts ist zu wenig.
Aber wenn ich ein Fünftel in der Hand habe, in meiner Hand, jetzt, In diesem Moment, wo wir miteinander reden, dann mache ich das doch. Dann sage ich doch nicht, nächstes Jahr mache ich vielleicht ein bisschen mehr bla bla bla. Was soll das?
Das Schönste war, ich mag Leben. Ich danke dir sehr dafür.
Ja,
das
schöner Satz.
Ein wichtiger Satz.
Können wir gleich noch ein weiteres aufgreifen? Du bist Speaker und ich glaube auch Mitglied bei LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, und setzt dich, wie eingangs schon gesagt, gegen Prohibition ein. Was ist da der Beweggrund?
Das ist eine, also in Deutschland, sehr kleine Organisation, die sich insbesondere für Cannabis-Legalisierung einsetzt. Also es geht jetzt nicht darum, dass Heroin legalisiert wird.
Ist es so. Ja schon im medizinischen Kontext.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja international Dinge gesehen. Also ich arbeite ja in Kolumbien. Also das habe ich noch gar nicht erzählt, genau. Ich bin ja auch in Kolumbien und habe da natürlich den großen Immobiliencrash gesehen, wo die Leute alle ihr Geld gewaschen haben über Immobilien, was aus dem Koksanbau kam. Also jetzt auch die Staatsanwälte und so, ne? Also alle.
Ja, davon lebt das Land.
Und da gab es dann einen großen Crash, als Pablo Escobar, der heute, glaube ich, als Netflix-Figur nur noch bekannt ist, aber der hat in Medellin, wo ich am häufigsten gearbeitet habe in Kolumbien bisher, hat er ja gelebt und hatte auch den Schutz der Bevölkerung. Also der konnte, das weiß ich vor Ort, also das habe ich nicht vom Hörensagen, der konnte in jedes Haus reingehen, hat er auch gemacht, als er dann sehr lange von den US-Amerikanern gejagt wurde, und hat in jedem Haus Unterschlupf gefunden, weil er einen Teil seiner Gelder für öffentliche Personennahverkehr und Krankenhäuser gespendet hat. Und das fand die Bevölkerung natürlich gut, weil damals gab es in Kolumbien keinen öffentlichen Personennahverkehr und Krankenhäuser konntest du auch so ziemlich vergessen. Und in Medellin gab es das aber. Und das war das eine. Dann das zweite war in Florencia. Das ist da, wo wirklich die Anbauflächen sind. Da habe ich auch gesehen, wie viel THC-haltige Produkte im Umlauf sind. Und dann kommen natürlich die Erfahrungen aus den Großstädten dazu, also Köln, Hamburg, Berlin, München, wo die Nächte sowieso weiß sind. Ne? Also wir reden nicht von THC, sondern von Speed und Koks. Also was soll das? Also das ist ja bizarr. Und dann hatte ich in Zürich noch miterlebt und in Amsterdam, wie da einmal die Heroin, sagen wir mal nicht Legalisierung, aber wie man mit Heroin vernünftiger umgehen möchte, und in Amsterdam mit Cannabis. Und das hatte ich aber alles live gesehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, die Deutschen, die haben jetzt aber doch ein bisschen zu krass den Stock im Arsch, weil wenn man aus Messdaten weiß, was schlecht ist im Bereich der Legalisierung, und dann habe ich eben alles zusammengetragen, weil ich in New York habe ich in dem Viertel gewohnt, wo der ganze Schmuggel während der Prohibition stattgefunden hat. Da steht auch noch die letzte echte Bar mit, also literally, also mit der echten Theke aus dem echten Holz an der echten Stelle. Die ist nie abgebaut worden von so einem Speakeasy. Ein Speakeasy ist eine illegale Kneipe, in der, als Alkohol verboten worden war, einfach Alkohol ausgeschenkt wurde. So sind übrigens Cocktails entstanden, weil der Alkohol war dermaßen fuselig, dass er ungenießbar war. Und dann hat man angefangen, da eben Fruchtsäfte, Zucker und sowas reinzutun. Deswegen ist das mega lustig, dass heute alle Cocktails für total fancy halten, obwohl das in Wirklichkeit nur entstanden ist, weil der Alkohol ungenießbar war. Und die gab es in New York damals wirklich 10.000-fach. Die sind so schnell entstanden, wie, das kann man sich, glaube ich, heute noch vorstellen. Ja, wenn man heute Alkohol verbieten würde, dann würde der halt in Hinterzimmern und so weiter serviert werden. Und gleichzeitig hat die organisierte Kriminalität dann ihre erste große Blüte erfahren, weil natürlich dieses verbotene Produkt transportiert werden musste. Da gibt es auch ein schönes Video von mir auf YouTube zu, wo ich in einem Originalkeller stehe, unterseitig von so einem Speakeasy, wo wir uns das nochmal angucken, mit wie viel, halt auch damals schon, mit wie viel Waffengewalt und Dynamit und so weiter und trickreichen Tunneln und so weiter das gesichert wurde. Genau dasselbe wie heute bei den Sachen, die heute illegal sind.
Die Prohibition war auch Geburtsstunde von Speed Racing in den USA, weil die Moonshiners ja flüchten mussten, sind die halt Vollgas gefahren, und als denn die Alkoholprohibition vorbei war, sind die halt auf die Rennstrecke gewechselt.
Nice. Also es ist genauestens bekannt, wie durch Prohibition organisierte Kriminalität entsteht, wer sie durchführt. Die italienische Mafia konnte dann ja erstmals erblühen, damals bei der US-Prohibition und so weiter. Und wenn du das alles zusammennimmst, also den kriminalistischen Teil, den sozialarbeiterischen Teil, den medizinisch-biologischen Teil und so weiter, dann kommt es halt drauf, dass also Cannabis, was sowieso breit verwendet wird, ja nur die Polizeiarbeit lähmt. Ne? Also die Polizisten und Polizistinnen beschäftigen sich mit etwas, was einfach nur so eine Ölblase an der Oberfläche der Suppe ist. Und die haben wirklich was anderes zu tun, weil das sehe ich auch. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich sehe auch, was nicht bearbeitet wird. Und ich bin dagegen, dass Drogen einfach, also harte Drogen frei im Umlauf sind, aber man muss ja, ich habe schon in den 90er Jahren in der Zeitschrift Kriminalistik, das ist sogar noch im Internet, habe ich einen Artikel geschrieben über, nennen wir es mal Technodrogen, also MDMA, Ecstasy, ne? Weil das einfach in Köln, also Köln war ja die ursprüngliche Techno-Hauptstadt vor Berlin, das war so wie, ja, hä, wie soll denn die Party ohne Aufputschmittel von Freitag bis Montag stattfinden? Ich verstehe nicht ganz. Also Speed und MDMA und THC und irgendwelche anderen Downer, die waren ja sowieso im Umlauf. Und ich finde, man muss dann halt ehrlich sein und messen und, wie ich schon mehrfach sagte, nicht quatschen. Und dann das, was handhabbar und steuerbar und messbar ist und wo man dann auch eben, wie in den USA sehr schnell bekannt wurde in den letzten Jahren, wo riesige Schwarzgeldsummen durch den Nichterhalt von Steuergeldern auf einmal dann nicht mehr verfügbar sind, sondern in Waffen- und Immobiliengeschäfte fließen. Das muss man zumindest mal ein bisschen versuchen zu steuern als Staat, ein bisschen. Perfekt wird das nie werden. Man kann auch wie in den Niederlanden so ein Narkostaat werden, das ist dann auch nicht so richtig gut gelaufen. Aber ja, man kann das aber mit Vernunft und Güte und Mut problemlos als Deutschland in den Griff kriegen und fertig. Und dann kann man das auch mal laut sagen. Und was jetzt das Letzte dazu, was mich am allermeisten angekotzt hat, weswegen ich da eben dann auch Mitglied und Speaker bin bei Lieb, alle Prominenten, von denen ich von jedem Einzelnen weiß, dass sie Speed, also ich rede jetzt mal nur von Speed und Cannabis nehmen, ja? Von den anderen Sachen reden wir nicht, und Koks. Also Koks, Speed, Cannabis, das weiß ich, dass sie das nehmen. Mhm. Niemand von denen traut sich das laut zu sagen, ja, von den ganzen, ja, Promis. Ja. Und das fuckt mich bis ins Knochenmark ab.
Ja. Weil die haben so weit nichts, geht's.
Die haben nichts zu befürchten. Die haben absolut nichts zu befürchten, wenn sie das zugeben. Und sie würden einfach mal den Kiddies einen Rahmen geben, dass man sagt, wie heißt denn der Rapper, der jetzt gesagt hat, man soll kein Tilidin nehmen, Capital Bra. Das fand ich völlig okay. Der hat gesagt, okay, ich möchte jetzt hier mal ein Interview geben, und das ist ja auch ein total zusammengewürfeltes Interview, und das finde ich super, dass er das gemacht hat, so einfach so, jetzt und hier möchte ich das sagen, lasst euch mal nicht auf die Welt von Tilidin, Opiaten und den ganzen Hip-Hopper-Drogen ein, weil das ist wirklich scheiße. So, warum können die ganzen Promis nicht mal sagen, pass mal auf, ich rauche die ganze Zeit Joints und sei es auch nur am Wochenende, und Speed ziehe ich mir halt durch, wenn ich super lang irgendwie 30 Stunden arbeiten muss, was meint ihr eigentlich, was hinter der Bühne los ist und so. Mhm. Und warum kann man das nicht sagen? Bei Alkohol ist das doch auch kein Problem.
Mhm. Also da hast du auf jeden Fall, alles cool, du hast einen riesigen Stein im Brett, weil wenn das ein Wissenschaftler sagt, weißt du, es gibt ja ganz, ganz viele in der Szene, in der wir unterwegs sind, die sich für Legalisierung und gegen Prohibition und vor allen Dingen gegen Stigmatisierung einsetzen. Und das sind meistens so Leute wie ich, die das selber durchgemacht haben, die aber kein weißer Gott sind, ja, im weißen Kittel. Und wenn das ein Wissenschaftler auch mal sagt oder ein Politiker, dann findet das auch langsam bei der breiteren Masse Gehör, und dafür bin ich dir ausgesprochen dankbar.
Mhm. Ich möchte aber sagen, dass ich kein weißer, nicht als weißer Gott sage, sondern ich einen kompletten Vortrag, wo ich das begründe, wo ich das nur über die kriminalistische Seite begründe. Mhm. Ne? Und wir streiten uns auch. Also in der Zeitschrift Der Kriminalist zum Beispiel haben wir jetzt in der nächsten Ausgabe einen großen Artikel über Drogensicherstellung im geheimen Zolllabor. Es gibt ein geheimes Zolllabor, wo wir mal ein bisschen drüber geredet haben. Und da ist es auch so, da sage ich als einer der Autoren des Artikels, oder das ist bekannt bei denen, dass ich für Legalisierung der, zumindest von Cannabis bin, besteuerte Legalisierung natürlich. Und der Kollege, der Chemiker, sagt, er ist komplett dagegen, weil er eben der Meinung ist, dass die OK, die organisierte Kriminalität, sich doch wieder ihren Weg da reinfressen wird. Und das kann dann auch nebeneinander stehen. Mhm. Also ich finde, da muss man gar nicht so aus so einer göttlich weißen Perspektive das schildern, sondern man soll einfach nur mal offen und ehrlich reden, anstatt dass alle immer nur lügen und schweigen. Ja. Das ist ja das, was mich abfuckt.
Ich bin schon wieder bei den Leichen, aber zu dem Thema. Sehen Junkie-Leichen anders aus? Kann man die irgendwie anders identifizieren, oder haben die irgendwelche besonderen Merkmale? Aua, sind die vielleicht sogar konservierter oder weniger konserviert? Also was für Junkie-Leichen hattest du so auf dem Tisch bisher?
Ja, also ja, gut, ich bin ja kein Rechtsmediziner. Also wenn ich eine Leiche wenn ein Leichenteil oder ein kleines Leichenteil auf dem Tisch
nur ein kleines Leichenteil.
Ein kleines Leichenteil. Nee, aber Junkies tatsächlich früher, als natürlich, ich Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier immer so ausbreite, aber ich bin wirklich alt. Ich habe ja noch die große Kampagne mitbekommen von der damaligen Gesundheitsministerin Rita Süssmuth, wo in jedem Briefkasten in Deutschland, für Jüngere, sehr interessant, da gab es ja noch kein Internet und so, lag tatsächlich ein Brief, wie man sich gegen die Ansteckung mit HIV, die damals ja noch zu AIDS geführt hat, also wo man richtig AIDS bekommen hat mit so Kapuschi-Sarkomen, so schwarzen Flecken und allem möglichen, und wo all deine Freunde gestorben sind. Da gibt es auch einen sehr, sehr guten Film zu, We Were Here heißt der. Da ist einer von denen, dem wirklich alle Freunde gestorben sind und niemand wusste, warum. Ne? Also das war ja überhaupt nicht verstanden. Und das hat natürlich die Junkies auch sehr betroffen. Also die, sagen wir mal so, also Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die waren damals schon so, da hat man schon gesagt, okay, mit denen muss man reden. Das war ja schon aus Kriegen und so weiter bekannt, dass sonst alle Soldaten Geschlechtskrankheiten kriegen und so. Da hat man gesagt, na gut, über Sexarbeit kann man reden, so okay. Aber Junkies, die waren halt einfach, das waren die unbelehrbaren Kriminellen. Und waren sie ja auch, es stimmt ja auch, nur halt nicht aus der Eigensicht, sondern aus der Außensicht. Und deswegen sind die natürlich runtergefallen und die haben natürlich dann massenhaft Fehlernährung durch die Substanzen, also durch die Hinwendung zu den Substanzen gehabt, haben dann halt natürlich schlechte Gesundheitsversorgung gehabt, teilweise dann auch eben durch Knastaufenthalte oder irgendwas anderes, was passiert ist. Und die waren, also da gab es noch die Ausgezehrten mit den zahlreichen Nadelstichen am Penis, an den Füßen, am Arm und überall, die entzündet waren und ausgemergelte, AIDS-Kranke, wirklich, das gab's. Aber heute nicht mehr, ne?
Würdest du sagen, heute ist es so, dass Gangster und Huren eher als Leiche im Keller landen oder doch woanders?
Also Sexarbeiterinnen sind für mich persönlich das größte Problem. Nicht die bisschen, nennen wir es mal, privilegierteren, also jetzt im bezahlten BDSM-Bereich, sondern die für 5 Euro ihren Absolut. Blowjob an der Grenze da im Wald abliefern und so. Da ist es bis heute noch so, dass die das wissen wir ganz sicher, dass die sehr häufig Opfer von Gewaltdelikten werden. Zum Beispiel ist der letzte große Serienmordfall, der ist in Deutschland überhaupt nicht bekannt geworden, das war Samuel Little, der hat unerkannt, hat er über Jahrzehnte natürlich wie immer Sexarbeiterinnen getötet und die wurden überhaupt nicht vermisst. Ja, also das genau. war noch nicht mal einer dieser Fälle, wo man gesagt hat, wer ist der Täter, sondern man hat gesagt, wieso, es ist ja überhaupt nichts. Also da sind irgendwo verfaulte Frauenleichen aufgetaucht in irgendeinem Ort.
Wo sich keiner drum schert.
Ja, und deswegen würde ich sagen, die Baustelle, wo man am schnellsten, am meisten bewirken könnte, wenn man da mal ganz offen und ehrlich ist, wäre tatsächlich diese Sexarbeit, die Stigmatisierung mal zu machen. Weil wir wissen zum Beispiel bei Studierenden, je nach Uni hast du bis zu 5% der weiblichen Studierenden, bei den männlichen wird das ja überhaupt nicht untersucht, ne? Weil da ist das irgendwie, da sagt man so, ja, Männer sind halt sexuell so aktiv, was anderes. Ja. Aber bei den Frauen, das ist schon echt viel. Also bei Studierenden, dann hast du natürlich die Leute, die ihre Familie durchbringen, so klassischerweise im Laufhaus oder so. Und der Schutz ist halt nicht nur in Bezug auf Menschenhandel, das ist vielleicht das Bekannteste, sondern auch so auch im Wohnungsbordellbereich und so, der ist wirklich nicht gut. Also eine der Leichen, gar nicht die Leiche untersucht habe, sondern die Blutspuren, die ich nie vergessen werde, das war wirklich ein Raum, der war komplett Decke, alle Wände und der gesamte Boden voller Blutspuren. Das war so eine klassische harmlose, nette Sexarbeiterin von 10 bis 17 Uhr, klassischerweise für die ganzen Familienväter, heterosexuell, verheiratet, 2 Kinder, 2 Fernseher, 2 Autos, Haus, die klassischen Kunden oder Gäste, wie sie da immer heißen. Und der hat die einfach zerlegt. Der hat die mit Fäusten zerlegt, komplett. Wow. Also unfassbar. Und die Nachbarn haben dann gesagt, die gehörten zu so einer religiösen Gruppe, naja gut, wir mischen uns nicht ein in die Belange unserer Nachbarn, das verbietet unsere Religion. Und die hat halt geschrien wie am Spieß, ne? Und da ist nichts passiert. Und ich meine, der wahre Grund wird wohl sein, dass die schon geahnt haben, dass da irgendwie Sexarbeit oder sonst was stattfindet und dass die einfach damit nicht in Berührung kommen wollten. Genau. Also ich denke wirklich, dass die Leiche im Keller, ich würde nicht sagen, es sind super, super, super viele. Da wäre häusliche Gewalt nochmal ein Thema, ne? Aber das, wo man am schnellsten was lösen könnte, wäre die Destigmatisierung. Da habe ich auch viele Videos. Ich bin ja oft auf Demos, wo Sexarbeiterinnen irgendwie für ihre Rechte einstehen oder mach für die irgendwas Kleines, was sie interessiert. Das könnt ihr auch bei YouTube nachgucken. Da habe ich sogar einen eigenen Kanal dazu. Aber zum Beispiel, damit höre ich jetzt auf. Zum Beispiel eine von den Sexarbeiterinnen, die in Köln immer so sehr nett ist und sehr freundlich und dann auch immer sagt, ich mache das gerne und ich werde von niemandem gezwungen und will das jetzt einfach nicht mehr hören. Die hat so einen Wohnwagen, wo man auch klassischerweise immer fragt, ja, da ist ja gar kein Wasser drin und wie funktioniert denn das alles und so. Und bei der ist das so, die wird überhaupt nicht ernst genommen. Also wenn die sagt, ich mache das freiwillig und gerne, das ist ein ganz normaler Beruf für mich, dann sagen alle, oh, die Ärmste, oh mein Gott.
Genau, was ist denn mit der los? Diese Meinung zählt nicht. Also das habe ich auch selber schon oft erlebt, dass wenn man sagt, ich mache das mit Leidenschaft und es macht mir Spaß und ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag, aber grundsätzlich liebe ich meinen Job, da wird einem das nicht geglaubt oder die Menschen versuchen einen vom Gegenteil zu überzeugen.
Wie denn?
Ja, mit schlechten Argumenten.
Ja, sag mal eins.
Ja, aber würdest du es ohne Geld machen?
Würdest du deinen Job ohne Geld machen? So, also,
so geht's dann los.
Man spricht ja, auf Englisch gibt es ja diesen schrecklichen Begriff The Lesser Dead. Also so diese The Lesser Dead Victims, das sind so die, die...
Die weniger tot, weniger vermisst.
Die weniger tot und Samuel Little zum Beispiel hat ja sich eigentlich auf schwarze, oft auch drogensüchtige Prostituierte konzentriert. Und diese Gruppen gibt es halt hier auch. Also wir haben ja dazu nicht nur das Problem mit der Stigmatisierung der Sexarbeit, sondern auch noch Rassismus. Also es spielt immer auch noch eine Rolle, wenn du jetzt nicht eine weiße, blonde Frau mit blauen Augen oder grünen Augen bist, dann bist du noch weniger...
Sichtbar
und oft ist es aber auch ein Problem in der Ermittlungsarbeit und in der medialen Darstellung.
Absolut. Ja, na klar, die psychisch Kranken werden überhaupt nicht,
so,
davon hörst du
genau,
gar nichts.
Das hörst du gar nicht.
Mal, wenn du mal überlegst, wir haben 10.000 Suizide pro Jahr ne, in Deutschland und 200 Morde. So, wo sind die ganzen Suizidenten und Suizidentinnen? Die liegen nicht alle auf Bahnschienen oder haben sich irgendwie in einer Weise, die nochmal eine Art Aufmerksamkeit erzeugt oder erzeugen soll, ne? Oder in der Verzweiflung, die nicht anders eingefallen sind, sondern natürlich liegen die verfault zu Hause. Das sind die sogenannten Wohnungsleichen. Mhm. Die Wohnungsleichen sind das, was wir mit Abstand am häufigsten sehen. Mhm. So, wenn du jetzt eine Substanzgeschichte hast, das sage ich alles aus eigener Erfahrung, ne? Das habe ich nicht irgendwo gelesen. Ich mache das seit 30 Jahren oder über 30 Jahren. Also ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Wenn du verfault in deiner Wohnung liegst, du hast eine Substanzgeschichte, es stinkt mega, weil du verfault bist.
Punkt.
Das ist leider ein Problem, tatsächlich, weil viele das nicht dich mögen. Du hast da jede Menge Tiere rumlaufen, kleine Krabbeltiere, alles Mögliche.
Die du gerne magst.
Ja, ich mag die, klar, meine Mitarbeiterinnen auch. Aber dann ist natürlich unausgesprochen die Frage, wofür ist das jetzt von Bedeutung? Der hat seit 4 Jahren die Bierflaschen im Treppenhaus rumgeschmissen. Der hat anderen Leuten auf den Vorleger gekotzt. Der hat nachts die ganze Zeit Fernsehen auf volle Lautstärke laufen lassen. Der war super krank. Der hatte jede Erkrankung, die man haben kann. Lebererkrankung, Nierenerkrankung, psychische Erkrankung, alles. Ich meine, welchen sozusagen Nutzen hat das? Und das will ich mal erklären, welchen Nutzen das hätte, wenn man sich um diese, den Begriff kannte ich nicht, Lesser Death, also ich nenne die immer Invisible People, das ist aber dasselbe. Wenn du dich über die Invisible People mal kümmern würdest, dann würdest du nämlich wieder in die Vorbeugung gehen können und dann würdest du unglaublich viel bewirken, weil wenn du weißt, wer welche Drogen wann warum nimmt, dann kannst du dafür sorgen, dass es legalisiert wird, aber deine Kinder nicht auf einmal irgendwelche Sachen machen, die du nicht möchtest. Wenn du weißt, woran die Leute wirklich erkranken, zum Beispiel im Bereich der psychischen Erkrankungen und auch der meistens übersehenen Persönlichkeitsstörungen, die nämlich viel öfter zu den Invisible People führen, weil eine Schizophrenie, die fällt stärker auf. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel eine schizoide Persönlichkeitsstörung hast oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen und so weiter, antisoziale Persönlichkeitsstörungen, das, gut, die landen im Knast, die Antisozialen, aber die anderen, die sterben zu Hause und verfaulen.
Max winkt.
Ich war 9 Jahre, 8 Monate im Gefängnis.
Ja, aber du hast keine antisoziale
Persönlichkeitsstörung. Nö, damals meinte man es eine dissoziale Persönlichkeitsstörung noch, also das war, so wirst du schnell klassifiziert, weil es natürlich hast dann keinen großen Anspruch auf Therapie und bist immer im Bereich der Sicherungsverwahrung recht schnell. Deswegen wurde es bei mir in Bayern eben so diagnostiziert.
Aber bist du sicher, bist du nicht einfach ADHSler?
Ich bin ADHSler, vielleicht? Klar. Ich bin ADHSler mit einer posttraumatischen Belastungsstörung der Komplexen und dann wirkst du auch dissozial.
Das ist aber nicht sehr feingliedrig.
Nee, ist es nicht. der Gutachter nannte mich ein parasitärer, vagabundierender Lebensstil von der dissozialen Persönlichkeit.
Das gibt's auch bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Es gibt aber einen großen Unterschied. Das ist nämlich genau das Problem, ob du auf der Ebene bleibst, wo du sagst, mag ja sein, dass das so war. Vielleicht hast du ja wirklich so gelebt, kann ja sein. Die Frage ist aber, wie ist das passiert? Wie du schon sagst, komplexe posttraumatische, die war ja früher, als du in den Knast gelandet bist, noch gar nicht in der internationalen Klassifizierung der Krankheiten drin.
Keiner hat es diagnostiziert damals.
Aber das ist ja das Spannende. Er sagt ja, guck auf die Ursachen. Genau. Und das ist ja bei Substanzgebrauchsstörungen oder bei Konsumstörungen, in allen Konsumstörungen ist das ja genau das Gleiche. Ja. Guck auf die Ursachen und dann wirst du feststellen, wie viele psychische Störungen eigentlich dahinter stecken und das eine Selbstmedikation ist, die dann irgendwann natürlich nicht handelbar ist und zum Tod führt.
Sag mir mal ein Beispiel, also jetzt mal aus der Erfahrung von uns allen. Ne? Also ich meine, jeder von uns vier hat auf jeden Fall mit Substanzbenutzern zu tun oder schon mal Substanzen benutzt oder ist auf jeden Fall auch mit problematischen Leuten zu tun. Jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Wer davon ist durch die Droge drogenabhängig geworden, was Mutti und die Religionslehrerin immer erzählen? Also ich persönlich habe noch nie einen einzigen Fall erlebt, wo die Droge denjenigen drogenabhängig gemacht hat. So, fass das nicht an, dann wirst du abhängig. Selbst Crystal Meth. Ich meine, du musst doch überhaupt erstmal auf die Idee kommen, das Crystal zu nehmen. Oder Opiate, da denken auch die meisten Leute, von Heroin wirst du sofort abhängig, aber das stimmt überhaupt nicht.
Ja. Ne? Also, habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe?
Es gibt ja wirklich, es gibt ja, das Schlimme ist ja, wie, was uns alle ja so wahnsinnig macht, ist, dass die Zahlen, Daten, Fakten, es liegt ja alles auf dem Tisch, wir wissen es alles. Es gibt, seit Vietnam gibt es die Untersuchungen zu, wie viele der Soldaten denn mit der dort Heroin konsumiert haben und wie viele dann Heroinsucht in den USA entwickelt haben. Das waren, glaube ich, nur 10 oder 15%. Mhm. Und trotzdem interessiert es keinen. Und das ist so ein kleines Problem, weil wenn wir uns darüber aufregen, dann landen wir leider bei Don't Look Up und dem Klimawandel, der interessiert nämlich auch keinen und der wird uns alle dahin raffen und wir wissen es alle.
Ja, das ist das hat aber tatsächlich dieselbe Ursache, weil die Ursache wäre, dass du einfach mal klar und ehrlich dir Sachen angucken willst, die dir nicht gefallen. Und damit sind wir bei den Leichen und bei den Leicheninsekten und bei den Fäulnisgerüchen. Menschen haben scheinbar nicht die kulturelle Fähigkeit entwickelt, klar und ehrlich die Wahrheit zu benennen, weil sie das sehr schnell mit Gefühlen in Verbindung bringen und die Gefühle sind unangenehm. Und das war ja vor 20.000, 50.000 Jahren war das ja auch sinnvoll, weil dann konntest du super schnell reagieren, wo du gesagt hast, wow, 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 das kann auch heute noch sinnvoll sein, wenn du irgendwo in Bogota oder in Medellin oder in Florenz herumläufst und sagst, ey, irgendwas stimmt hier nicht und ich gehe jetzt am besten mal so schnell wie möglich wieder zurück in mein Hotel. Das ist wahrscheinlich auch lebensrettend öfter. Aber ich weiß aber dennoch, dass es ja kein Zufall ist, dass die ganzen Autisten, Autistinnen in der Wissenschaft sitzen, weil die nämlich genau das machen. Sie verbinden nicht zwangsweise eine Messung mit einem Gefühl. Ja. So, jetzt kannst du das aber nicht lösen. Das heißt, weder bei Don't Look Up, noch bei Substanzen, noch bei Sexarbeit, noch bei kriminalistischen Dingen kannst du Menschen dazu zwingen, weil das Gehirn von denen ist halt so verdrahtet. Die verbinden nun mal die Messung mit einem Gefühl. Das heißt, ich fürchte, das Problem ist nicht lösbar.
Ah, ey Leute, ich habe noch zwei Fragen. Okay, weil die eine ist vielleicht für den Schluss. Und zwar, du bist ein Experte im Bereich DNA und Chancen und Möglichkeiten. Und das wäre so ein bisschen die Frage, wo siehst du vielleicht die größte Gefahr im Umgang mit DNA? Weil wenn man jetzt so überlegt, man könnte ja sagen, lass uns von jedem eine DNA-Probe gleich zu Beginn nehmen und dann hätten wir das und dann könnten wir irgendwie alle Verbrechen sogar viel schneller klären und noch vieles andere. Warum nicht? Und wo sind Gefahren und Chancen vielleicht? Ich weiß, eine komplexe Frage, aber was macht dir Angst, wenn du DNA hörst?
Nee, das kann man kurz beantworten. Cool. Also Nummer eins, zu den Gefahren. Wie gesagt, wir untersuchen mittlerweile so einzelne Hautzellen, sogenannte Touch-DNA, Berührungs-DNA, wenn du irgendwas anfasst. Da musst du natürlich mega aufpassen, dass du alle deine Geräte super sauber machst und nur noch Einweggeräte benutzt, damit du das nicht verschleppst. Ist auch passiert leider. Im Landeskriminalamt Thüringen hatte leider so einen Fall. Das war sehr blöd. Also da muss man einfach aufpassen. Das ist aber klassische kriminalistische Arbeitstechnik. Da muss man sich halt anpassen. Und das Zweite ist, dass jeder Mensch seine DNA abgibt, ist schon passiert über die Stammbaumdatenbanken. Es ist mittlerweile so, dass so viele Leute ihre Stammbaumdaten zusammen mit ihrem Erbgut eingespeist haben, nicht mit dem klassischen genetischen Fingerabdruck, sondern mit anderen Bereichen vom Erbgut, dass sich das Problem gelöst hat. Also wir haben in letzter Zeit nur noch Konferenzen bei den großen internationalen, nennen wir es mal forensischen Tagungen, darüber, wie man über diese genealogische Erbsubstanz arbeitet. Das heißt, du nimmst von der, also kein Quatsch jetzt, hast du ja auch gerade gesagt, nochmal mit Samuel Little, du nimmst jetzt also irgendeine alte Spur, die Unterhose hat doch irgendwie der Sheriff aufbewahrt bei sich in einer braunen Papiertüte, dann nimmst du 30 Jahre später davon die DNA und guckst dann eben, wo in einer Datenbank, wo irgendwelche DNA abgespeichert ist zu Stammbaumzwecken, ob du da den zweiten Cousin findest. Mhm. Das ist mittlerweile eine eigene Disziplin. Es gibt noch nicht viele Leute, die es machen, weil das sehr, sehr aufwendig ist und du musst auch, also ich kann das zum Beispiel nicht, weil ich kann diese komplizierten Cousins und dann ist einer fremd gegangen und dann ist der Opa nah und dahin ausgewandert, das kriege ich nicht hin, aber es gibt ein paar Kollegen, die das können. Also das hat sich erledigt. Also mittlerweile ist es so, dass im Grunde genommen kannst du sagen, in 20, 30 Jahren werden diese Stammbaumdatenbanken so groß sein, dass du dann natürlich nur mit richterlichem Beschluss, auch in den USA, sonst das nicht erlaubt, da nachforschen kannst. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du keinen richterlichen Beschluss hast, kannst du ja trotzdem in die Datenbank gehen und kannst dann sagen, das ist meine DNA.
Golden State Killer wurde so geschnappt,
Das wird zwar von den DNA-Datenbanken im Moment noch sehr streng unterdrückt, aber who knows, ne? Also das wissen wir alle, Datenlecks, die gibt es immer. Also das ist das. Und ansonsten, das Letzte ist, Angst würde ich davor insofern nicht haben, weil das Grundproblem, was das Verfassungsgericht da, bei einer Volkszählung, die vor sehr langer Zeit stattgefunden hat, die ich auch noch erlebt habe, in den 80ern. Mein Gott, der Opa redet.
Das geht so schnell. Also,
da hat das Verfassungsgericht gesagt, das Problem ist nicht die Datensammlung an sich, sondern die Verknüpfung der Daten. Das haben die schon ganz weise im Urteil geschrieben. Und das Problem war schon immer dasselbe. Jeder Geheimdienst auf dem Planeten Erde hat schon immer so gearbeitet. Die einzelne Datenerhebung ist kein Problem, wenn sie einvernehmlich oder zumindest gesetzlich geregelt streng stattfindet. Wenn dann aber eine illegale Verknüpfung stattfindet, dann hast du das Problem. Und das ist auch nicht lösbar, außer dadurch, dass du eben starke Kontrolle über die Daten ausübst. Nur, sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt 2023 erlebt, was KI kann und was sie nicht kann. Sie kann keine Hände zeichnen, okay. Aber sie kann dafür aus vorhandenen Daten, zum Beispiel eben Stammbaumdaten, das sind nämlich alles vorhandene Daten, besser oder ja doch, kann man jetzt mittlerweile sagen, besser als Menschen, sehr, sehr schnell die Daten zusammenfügen. Das heißt, diese Probleme sind zu Staub zerfallen. Du kannst jetzt, der Datenschutz ist nicht mehr richtig möglich und die Dateneinspeisungskontrolle auch nicht, weil die Leute die Daten sowieso freiwillig
einspeisen. Also es ist rum ums Eck, weil mit den großen Datenbanken meinst du, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht kennen, sowas wie 23andMe, wo ihr einfach eure eigenen Daten hinschickt und sagt, hey, guck, wo komme ich her, bin ich aus Norwegen oder mit wem bin ich verwandt und so weiter. Das Ding ist aber jetzt, was ist, wenn diese Datenbanken an die Krankenversicherungen kommen zum Beispiel und man dann sagt, naja gut, hier, der Roman hat das Risiko, das zu bekommen, der Pollux hat das Risiko, einen Herzinfarkt zu haben mit 60.
Nina
und
ist deswegen, unsterblich.
Nina ist unsterblich, die wollen wir dann auch nicht, weil das kostet uns ja ewig Rente. Und diese Verknüpfung ist ja das. Und jetzt hast du ja nicht ganz pragmatisch gesagt, ist rum ums Eck, können wir nicht mehr verhindern.
Ja, genau, mit der Einschränkung. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung in sehr vielen Ländern, die eben schlechte oder undemokratische oder sonst wie fragwürdige staatliche Aufstellungen haben, kann ich das sagen. Solange wir das, was wir als Industrieländer kennen, noch haben, das brutzelt uns ja gerade alles weg. Das hat ja 2023, glaube ich, der letzte. Nee, das ist untersucht. Es ist sogar die durchschnittliche Einkommenshöhe bekannt, bei denen Demokratien noch weiter funktionieren. Und unterhalb einer bestimmten Einkommensschwelle funktioniert es nicht mehr. Das ist alles längst bekannt. Also wirklich bekannt, nicht nur jetzt durch Geschwätz. Und solange die noch bestehen, wird dieser Datenschutz natürlich vorhanden sein, weil auch dem Reichen und Schönen klar ist, dass er auch mit 60 dieses Herzinfarktrisiko haben könnte und dass er eventuell das nicht abfedern möchte oder kann durch Mittel, die er selber erwirtschaftet hat. Weil es kann ja sein, dass du zwar vielleicht mal eine reiche Familie hattest, die dich aber enterbt haben oder so. Also das heißt, selbst die Leute, die möglicherweise Zugriff auf größere Geldmengen haben, können sagen, das reicht aber jetzt nicht, um mir noch ein Leben in Saus und Braus so zu finanzieren. Das heißt, dass ein bisschen eine Art von Sozialstruktur noch da ist, die deinen Lebensstil, dass die Konsumenten und Konsumentinnen halt auch dazu geschützt sein müssen, weil irgendwer muss ja dieses ganze Geld generieren, von dem deine reiche und schöne Familie lebt. Das heißt, das wird bestehen bleiben. Aber natürlich nur so lange, wie die staatlichen Strukturen in den Industrieländern bestehen. Und das werden wir jetzt halt erleben. Das wird zerbröseln logischerweise in den nächsten Jahrzehnten. Und dann brauchst du dir um Datenschutz oder so überhaupt keine Sorgen mehr machen.
Optimismus-Ecke mit Marc Benecke, optimistischer Wochenrückblick.
Aber das ist ja gemessen.
Das sind ja Messungen, das ist ja keine Meinungsäußerung.
Ich weiß, aber das führt mich direkt zur...
Es ist so schön ehrlich, es ist so erfrischend.
Es ist vielleicht ein bisschen makaber, aber an der Stelle passt vielleicht die Frage gut, wie du zu Beerdigungen stehst.
Ich bin Freund der anfangs erwähnten Kompostierung, weil alles andere ist nur Wortgeklingel. Weil wenn du sagst, ich möchte gerne Öko sein oder weißt du, nachhaltig so, ja okay, was machst du denn nachhaltig? Kannst du mir da mal Beispiele für nennen? So, ja, ich versuche, kennt ihr alles schon. Also gut. Das heißt, wenn du wirklich was machen willst, dann musst du sagen, okay, mein Körper ist zusammengesetzt aus Bestandteilen, die vorher schon verwendet wurden.
Möglicherweise Ersatzteilen.
Nee, Ersatzteile würde ich nicht sagen, aber zum Beispiel das Eisen ist ja noch nicht mal auf der Erde entstanden. Das Eisen ist ja, als die Erde entstanden ist, wurde das mit reingepackt. Seitdem wird das Eisen zum Atmen im Blut immer weiter.
Ich dachte eher so an Plastik.
Ah.
ich bin gerade bei der Kompostierung meines Körpers.
Was hast du denn alles für Ersatzteile?
Also zwei Plastikbälle sind auf jeden Fall montiert.
Brustimplantate oder was?
Genau.
Ja, aber wenn die mit Kochsalz sind, könntest du ja das rausnehmen, das Kochsalz rauslassen oder sind die Silikon?
Die sind aus Silikon. Ich glaube, so, Kochsalz wird kaum noch verwendet.
Ja, das kannst du ja rausnehmen, ist ja egal. Und
oder ich bitte jemanden, das zu tun.
Ja, genau. das spielt ja keine Rolle, aber die Bestandteile deines Körpers, die für die Natur wichtig sind, wie gesagt, Eiweiße, Kohlenhydrate, Wasser, Fette, Eisen, alles Mögliche, die kannst du komplett 100% zurückbringen. Und wenn du auch noch einen Sarg aus Pilzgeflecht nimmst, was vorher noch Kohlenstoffdioxid aus der Luft angesammelt hast, dann hast du sogar noch Kohlenstoffdioxid zurück in die Erde gebracht. Also wow. Bestattung muss durch Kompostierung stattfinden, wenn wir ernsthaft was erzählen wollen. Wenn du jetzt gar nicht behauptest, du wirst öko oder nachhaltig, okay, geschenkt, ne? Dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Leute, die das sagen, sollten sich überlegen, wir sind bald 10 Milliarden Menschen und ob du 10 Milliarden Menschen in die Luft feuerst mit fossilen Brennstoffen oder 10 Milliarden Menschen zu mehr als 100%, wenn man so will, zurück in den Kreislauf des Lebens bringst. Ich glaube, da ist die Entscheidung dann klar.
Oh, klasse, danke.
Sollte man dafür dann auch nackt bestattet werden? Ohne Kleidung, ohne synthetische Fasern und so? Macht das Sinn oder denke ich voll um die Ecke?
Nee, gar nicht. Da denkst du genau richtig. Also wie gesagt, man könnte ja Brustimplantate, synthetische Fasern, Kniegelenke und sowas, das kannst du ja rausnehmen. Du kannst es aber Ich meine, eigentlich könntest du es, je nachdem, wie man es macht, auch drin lassen und dann später rausnehmen. Es gibt ja auch die Vorstellung von diesem Pilzsack, dass du den auf die Erde stellst. Also wenn der Körper dann anfängt zu zerfallen, könnte auch jemand hingehen und die Sachen später rausnehmen. Also das spielt keine Rolle, die synthetischen Klamotten oder sonst was. Also ich denke, wenn du jetzt kulturell unbedingt in deinem, weiß ich nicht, Lieblings-Pyjama, der aus Synthetik ist, begraben werden willst, da sehe ich kein Problem, weil den kann man ja dann später auch noch da rausnehmen aus dem verfaulten Gewebe.
Und wie ist es mit, ich meine, wir nehmen ja alle regelmäßig Mikroplastik zu uns. Gerade ja,
der Drops ist gelutscht, ne? Also da könnt ihr auch ein schönes Video bei YouTube angucken. Da war ich in dem österreichischen Mikroplastiklabor in Wien, wo sie entdeckt haben, dass das überall ist, das Mikroplastik in der Tiefsee, in Fischen und so weiter. Das war ja eh schon bekannt und im Eis, im ewigen Eis. Aber dann war ja auch bekannt, dass es im menschlichen Körper auch tatsächlich im Gehirn, also jenseits der Blut-Gehirnschranke ist. Und da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen mehr drüber machen. Also da kann man überhaupt nichts mehr machen. Das ist vorbei.
Jetzt beschäftigst du dich so viel mit dem Tod. Du hast gesagt, der Tod wurde irgendwann mal eingebaut schon fast, ne, als Antwort auf ein Problem der Evolutionsbiologie oder so. Jetzt hat aber zum Beispiel meine Frau hat eine Angststörung und hat wahnsinnige Angst vorm Sterben. Und wir arbeiten da auch gerade dran, das ist nämlich ist ein zentrales Thema und man hört auch immer wieder, dass sehr, sehr viele Leute einfach große Angst vorm Tod haben. Du bist ein Experte dafür. Wie gehst du damit um? Wie fühlt es sich für dich an? Oder kannst du uns die Angst nehmen? Oder?
Ist sie berechtigt?
Ja.
Also wie gesagt, ich mag leben. Ich würde sagen, nutze die Lebenszeit fertig. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Hast du Angst vor dem Tod?
Wäre auch meine nächste Frage.
Ja, also ich möchte jetzt nicht qualvoll dahin siechen oder so, also vor den Schmerzen oder so habe ich Angst. Aber ich meine, was heißt, hast du Angst davor? Es ist ja eine messbare Tatsache, dass alle Menschen gestorben sind bisher und alle Tiere und alle Pflanzen. Also ich weiß nicht, warum ich mich damit beschäftigen soll. Das ist irgendwie so,
Ich glaube, wenn man das akzeptieren kann, dass wir endlich sind, ne, dann bekommt das Leben einen ganz anderen Wert. Also gerade die Leute, die schon mal kurz vorm Ableben waren, durch was auch immer, die schätzen ihre zweite Lebenshälfte oft deutlich mehr. Und ich glaube, dass wir daran sehr, sehr gut täten, unsere eigene Endlichkeit auch schon recht früh zu vermitteln.
Und zu begreifen. Und vielleicht auch, so wie Marc oder auch, ich kann mich auch dazu zählen, sein Leben mit etwas füllen, das einem jeden Tag Freude macht. Mhm. Wenn du nichts bereust, also was du nie getan hast, dann hast du vielleicht auch weniger Angst zu gehen, weil du ja alles getan hast in deinem Leben, was du tun wolltest.
Das ist auch untersucht. Du hast recht, das ist untersucht. Wenn du kurz vorm Sterben die Leute fragst, bereuen die tatsächlich das, was du sagst eigentlich. Also, dass sie zum Beispiel mal eine Berufsentscheidung getroffen haben, die nicht schlecht war, aber sie wollten eigentlich immer was anderes machen. Also genau, was du sagst. Das ist tatsächlich so. Und zwei Möglichkeiten, die ich noch, sagen wir mal, anbieten würde, wenn jemand jetzt unbedingt sich mit dem Thema so beschäftigen will, was ich, wie gesagt, für fruchtlos halte, das wäre erstmal versuche, im Moment zu leben. Das ist für die Leute, die mehr so auf Wellness und sowas stehen, mach was für dich, ne, sowas. Die beste Technik finde ich eigentlich die, dass du sagst, guck mal, es geht doch gar nicht um dich. Also du hast ja eh außer du bist in der Situation, wo du deinen Spielraum verlierst. Aber solange du den Handlungsspielraum hast, nutz ihn halt und nutz ihn auch vollständig aus und mach das, wozu du Bock hast. Und wie ich schon sagte, unterlass vor allen Dingen, wozu du keine Lust hast, was ich für wesentlich wichtiger halte. Absolut. Und überleg dir doch mal lieber mehr, was ist mit dem Rest der Welt los. Das ist zum Beispiel so eine typische psychedelische Sache, wo wir am Anfang von geredet haben. Mhm. Es gibt so viele Schmetterlinge und Sonnenstrahlen und Wasserplätschern und alles Mögliche und Kellerasseln und so. Interessier dich doch mal dafür. Und auch das ist untersucht. Den Menschen auch mit Angststörungen und mit allen möglichen, nennen wir mal Beeinflussungen, ich will es jetzt gar nicht Persönlichkeitsstörungen, das ist ja keine Persönlichkeitsstörung, hilft das, hilft der Gang in die echte Natur. Jetzt gibt es zwar kaum noch welche, aber du kannst natürlich trotzdem noch dir Moos angucken oder, Grillen oder Tiere, die jetzt neu in die Städte kommen, die Alexandersittiche und so weiter. Und das ist messbar, also nicht nur spürbar, sondern auch messbar, erleichternd und entspannend. Und wenn du erstmal da drin bist, dann sagst du, aha, es geht ja auch um den Rest der Welt und ich bin ein Teil des Restes der Welt und so weiter. Und dann, wenn du Glück hast, löst sich dieses ganze Interesse am Tod von selbst auf.
Diese Anspannung.
Interessant, weil wirklich diese Angst scheint ja irgendwie eingebaut zu sein. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir wieder denke, Mann, verdammt, Evolution, wenn du uns das Sterben schon einbaust, warum baust du uns die Angst mit dazu ein? Naja, oder?
Ich glaube, dass die essentiell ist. Für einen gewissen Lebensabschnitt ist die Angst vor dem Tod natürlich überlebenswichtig, und ab einem gewissen Alter, dann kann das auch sein, dass die Angst, also vielleicht sehen, es gibt ja genügend Leute, die sehen sich dann halt auch danach, weil sie nichts mehr haben in ihrem Leben. Und so gerade in den, ich sag mal, bis 40, 50 ist das ja essentiell. Dein Gehirn will, dass du lebst, damit du lebst halt.
Ja, schon, aber ich denke, Angst muss in, also in Extremsituationen, Krieg, Verkehrsunfälle, Vergewaltigung, alles Mögliche, das ist klar, da ist eine gute Portion Todesangst, die dann wieder Energie erzeugt, um das zu überleben. Da ist sie natürlich interessant und wichtig, aber ich würde das sogar ausweiten auf jüngere Leute. Also wenn du entweder, wie gesagt, im Moment lebst oder eher im Rest der Welt als kleines Teilchen, dann spielt es vielleicht auch schon für Jüngere keine Rolle mehr, außer in den extremen Fällen.
Das ist ein Riesenthema, was man da aufmachen kann.
Hätten wir noch eine Stunde drüber reden.
Egal.
Zum Abschluss veranstalten wir meistens immer was mit den Leichen. Und du hast jetzt eine Menge Leichen schon auf dem Tisch gehabt. Was passiert denn zum Abschluss mit den Leichen, die du gehen lässt, so in der Regel? Oder ist das vollkommen unterschiedlich?
Echte Leichen, echte oder die innerlichen sozusagen?
Ich meine jetzt die echten, aber du kannst mir auch gerne von den innerlichen erzählen.
Also die echten Leichen werden ja, wenn die im rechtsmedizinisch-kriminalistischen Umfeld sind, ne, werden wieder zusammengenäht. Also die Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen machen das. Die inneren Organe werden wieder reingelegt. Und dann werden die je nach Wunsch bestattet oder verbrannt meistens. Wie gesagt, ich bin eher fürs Kompostieren. Es kann aber sein, dass die, wenn es jetzt ein Kriminalfall ist, dass die Angehörigen jetzt auch nicht so, die sind da nicht so ansprechbar eventuell in dem Moment. Ne? Mhm. Das kann man sich auch vorstellen. Die gehen dann eher auf irgendwas, was sie schon mal gehört haben oder was sie kennen vom Bestattungsmuster her. Ansonsten, es gibt auch Fälle, wo Teile der Leichen noch zur Untersuchung einbehalten werden. Das gibt es auch schon mal. Das ist mittlerweile aber nicht mehr so beliebt, weil man heutzutage sagt, okay, die Leiche soll schon so gut es geht als Einheit bestattet werden. Früher konnte das schon mal sein, dass dann ein Finger oder eine Hand noch aufbewahrt wurde für Fingerabdrücke oder irgendwie sowas oder halt auch Leber wegen Giftuntersuchungen. Also das versucht man möglichst vorher zu machen. So gesehen wird die Leiche dann einfach bestattet oder verbrannt meistens.
Was passiert mit so einer Leiche, die keiner vermisst hat? Also wird die einfach verbrannt und auf Staatskosten dann eben
ja, genau.
Entsorgt?
Die landet in irgendeinem anonymen Grab und da setzt sich diese Unsichtbarkeit oder wie hast du das vorhin genannt?
Das kommt gar nicht von mir, das ist von, ich glaube, Harold Schechter, The Lesser Dead.
Also diese sozusagen Lesser Toten oder die Unsichtbaren, die schweben wirklich, das ist ganz auch malerisch, dichterisch in so einer tragischen Weise, in so einer traurigen Weise, von dem unsichtbar lebenden Zustand über den unsichtbar kriminalistisch untersuchten Zustand in den unsichtbar verschwundenen Zustand. Die hinterlassen nichts, gar nichts. Da bleibt nichts übrig, interessiert sich keiner dafür. Die Wohnung wird sauber gemacht. Einen Tag später in Großstädten ist die schon wieder vermietet. Ja. Das ist total abgespaced, wirklich.
Skurril.
Ja, aber jetzt persönliche Leichen, hast du jetzt auch noch gesagt, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet.
Ja, ich dachte, ihr hättet so ein Wortspiel machen wollen, dass ich irgendwelche
haben wir machen wir normal immer, wir haben das jetzt nur bei dir nicht gemacht, weil du so viel mit echten Leichen zu tun hast, da haben wir uns gedacht.
Ja, also
haben wir uns eigentlich einen Infos.
Ich haue lieber die Tatsachen raus und deswegen zum Beispiel... Ich bin wirklich, ich sage das jetzt nur, weil du ja auch Sexarbeiterin bist. Also zum Beispiel natürlich wird keiner meiner Kollegen oder Kolleginnen würde sich auf eine Demo mit den ganzen Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern stellen. Keiner meiner Kollegen und Kolleginnen würde auf eine Demo wegen der Legalisierung gehen. Ich muss dazu sagen, ich benutze überhaupt keine Substanzen. Ne? Also ich trinke auch fast, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe oder so. Also das heißt, sich von Sachen einzusetzen. Nö, das nicht. Also, aber also zum Beispiel, als ich vereidigt wurde, muss ich so einen warmen Sekt aus so einem Plastikglas trinken. So, es ist kein Problem. Also so ist es jetzt nicht. Ne? Aber ich mache es mittlerweile fast überhaupt nicht mehr. Und ich will nur sagen, also so ist das mit den Leichen im Keller. Also bei mir ist das meistens so, wenn du mich fragst, kriegst du halt die Antwort. Nur dann darfst du hinterher nicht schimpfen, dass du gefragt hast und die Antwort bekommen hast. Ne?
Das ist in meinem Job auch so.
Ja. Deswegen begrabe ich das halt sehr ungerne. Meine Frau ist auch so, die ist sogar noch extremer als ich, was das angeht. Und deswegen bleibt da eigentlich nichts im Keller liegen.
Ich glaube, cool. Das ist gut.
Das ist ein tolles Schlusswort. Ey, absolut faszinierend. Ich habe einiges zum Grübeln mitbekommen. Vielen Dank dafür.
Viele Ebenen hatten wir hier. Wir hatten ein bisschen was Spirituelles, sehr fachliche Informationen. Also mich hat das Gespräch enorm gefüttert.
Ich bin einfach nur traurig, dass...
Ach nee, du bist das, einfach nur traurig.
Ja, über eine Sache bin ich einfach traurig, dass ich eigentlich will, dass uns Menschen, die so an Probleme gehen, regieren. Mhm. Und gleichzeitig bist du aber das Gegenteil von dem Politiker. Mhm. Und das ist so, natürlich, ich weiß, das politische Engagement über die Partei und so, aber im Grunde ist es ja das Gegenteil von dem, was Politiker machen. Ja. Irgendwie. Und das ist einfach, ja, das lässt mich so ein bisschen...
Verzweifeln?
Ja, ich bin auch schon zu alt zum verzweifelt sein, aber es ist irgendwie so, es ist...
Hast du keine Zeit mehr für?
Ja, es ist so, kannst du mir noch irgendwas geben, warum ich jetzt nicht resigniere, noch ein bisschen was?
Ja, in dem Fall würde ich sagen, vereinen wir die beiden Tipps von mir. Lebe erstens im Jetzt und überleg dir, ganz ernst, das meine ich todernst, überleg dir bei jedem einzelnen Atemzug, wenn du gerade Zeit dafür hast und nicht was anderes tun machst, mache ich gerade das, wozu ich Lust habe. Wenn du das nicht machst, lass es sein. Ja. Nimm in Kauf, natürlich nur für Erwachsene, ich rede jetzt nicht von 7-jährigen Kindern oder so, die brauchen noch ein bisschen Entwicklungszeit, aber Erwachsene, wenn du keinen Bock hast, lass es sein. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, es geht nicht um dich, sondern du bist ein Teil von dem Großen und Ganzen. Es macht viel mehr Spaß, sich als Teil wahrzunehmen. Wenn du die beiden Sachen zusammennimmst, dann ist es total egal, ob hinterher alles den Bach runtergeht, weil dann hast du heute ja eine schöne Sendung gehabt. Oh. Also, ne, dann hast du dir gerne gemacht hast.
Was tolles soll's? Schlusswort. Genau, dazu habe ich gerade ein Buch gelesen und du hast es gerade quasi zusammengefasst. Fantastisch.
Ich fand's Hammer. Ich bin geflasht.
Ich auch.
Schön, dich kennengelernt zu haben nach irgendwie 30 Jahren, in denen ich dich beobachtet habe in den Medien. Es ist wirklich schön, dich hier sitzen zu haben. Und ja.
Hat mich auch sehr glücklich gemacht heute.
Es war mir eine Freude und Ehre.
Danke. Liebe Grüße an Hubert Wimber.
Vielen Dank. Richtig.
Und ich würde sagen, damit sind wir raus.
Jawohl.
Heute, wenn ihr noch Anmerkungen, Fragen, Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an gj@swr3.de. Und danke für die Zeit und hoffentlich auf bald.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Wir haben in der Folge ja schon ganz kurz das Thema Autismus angesprochen. Und darum hier noch ein spezieller Podcast-Tipp von uns. Hört doch mal rein bei Nicht witzig. Humor ist, wenn die anderen lachen. Der geht jetzt in die zweite Staffel. Der Host, Manuel Stark, ist selbst Autist. Er lacht mal aus Verlegenheit, aber Humor, den versteht er nicht wirklich. Deswegen trifft er sich auch diesmal wieder mit den Größen der deutschen Comedy, um ihren Humor, aber vor allem auch die Person hinter dem Gag besser verstehen zu können. Das Besondere, die GästInnen können sich nicht wie sonst gewohnt in so einen kleinen Gag flüchten. Zu den Eingeladenen gehören unter anderem Felix Lobrecht und Moritz Neumeier. Neue Folgen von Nicht witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen, gibt's immer mittwochs in der ARD-Audiothek, auf Spotify und auf YouTube auch mit Video.